Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Ich stelle mir gerade vor, wie dieser Kameramann einfach so völlig verzweifelt da saß und so weiß, dass das von ihm abhängt.
Ich bin zu stolz, um Edding da jetzt ins Fadenkreuz reinzumachen, weil wenn das jemand sieht, glauben die alle, ich hab's nicht mehr drauf.
Es muss genauso sein, aber ich kann es nicht. Oh Mann. Sag mal, Leute, wie steht ihr eigentlich zu Mad Max Fury Road?
Also, ich persönlich habe den Film geliebt. Der war, ja, also ist, glaube ich, mit einer der Actionfilme, die ich in den letzten Jahren am meisten angeschaut habe. Als ich das letzte Mal mir einen neuen Fernseher geholt habe, war Fury Road der erste Film, den ich drauf sehen wollte. Und
okay, krass.
Und das ist halt einfach ein perfekter Actionfilm, der eben auch Action zum Formprinzip erhebt. Die Kinetik, das Environmental Storytelling, die Setpieces, das Design von dieser Welt und von den Figuren, ist halt alles geil.
Ja, also ich weiß nicht, Marco, schon mal zur Info, einen Tag bevor wir jetzt quasi im neuen Film waren, zwei Tage vorher habe ich auch Fury Road nochmal geschaut und da bin ich so ins Büro gekommen und Tim und ich sitzen immer nebeneinander im Büro und ich bin erstmal komplett ausgerastet neben Tim, weil ich irgendwie den Film auch ein paar Jahre nicht geschaut hatte und ich war so, boah, dieser Film ist einfach so geil und ich liebe alles daran und diese quasi konstante Hochhaltung des Tempos und wie geil alles aussieht und merkt jetzt wahrscheinlich, ich bin auch Fan des Films. Ich finde ihn einfach, ist einfach so ein unglaublich geiler Film. Ich habe auch ein paar FreundInnen, die den nicht so gut finden, aber ich weiß gar nicht warum eigentlich. Ich muss die mal interviewen. Marco, wie geht's dir?
Es ist einer der besten Actionfilme dieses Jahrtausends bisher. Also, wenn nicht der beste wahrscheinlich, gemessen an der Action, wie sie gemacht ist. Ich finde auch, es ist einer der bestaussehendsten Filme dieses Jahrtausends.
Total.
Also, es gibt auch so eine Black and Chrome Edition, heißt die, glaube ich. Also die Schwarz-Weiß-Version, angeblich George Millers Lieblingsversion. Er mag den Film am liebsten in Schwarz-Weiß.
Warum?
Ich finde das aber, also es sieht auch cool aus in Schwarz-Weiß, also durch die hohen Kontraste. Aber, aber mit diesem Color Grading, das macht ihn einfach noch besser. Also, das ist ein Film, in dessen Welt man so versinken kann und gleichzeitig ist es eine sehr atemlose Welt, weil es eine Verfolgungsjagd ist, ein Road-Movie, wie man ihn noch nie gesehen hat und wahrscheinlich auch nie wiedersehen wird, um auf Furiosa überzuleiten.
Ja, nee, also es ist wirklich so, ich finde das krass bei dem Film, wie es wirklich diese eine Verfolgungsjagd ist und man trotzdem aber die ganze Zeit dranbleibt. Ich hatte nämlich auch Angst, weil ich den so lange nicht gesehen hatte, dass ich den quasi in meinem Kopf als zu gut oder zu intensiv abgespeichert habe und dann so enttäuscht bin, wenn ich ihn jetzt nochmal schaue. Aber dann habe ich ihn angemacht und ich habe quasi, also ich hing sowas von am Bildschirm. Also wollte mir gar nicht so zu trinken holen oder so. Also der Film sticht für mich wirklich auch total hervor, also auch aus allen genannten Gründen.
Hast du ihn auch mal im Kino gesehen dann?
Den ersten? Nee, habe ich nicht.
Aber da hast du was verpasst.
Ich weiß, ich habe mich auch schon gefragt, ob es irgendwelche Screenings gibt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, warum ich den nicht im Kino gesehen habe.
Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, aber ich erzähle es jetzt einfach. Ich hatte überlegt, ein Fanscreening zu machen von Furiosa, also eine Community-Screening. Und wollte das als Double Feature. Also ich dachte, wenn dann, weil egal wie Furiosa ist, wenn man vorher Fury Road zeigt, also erstens ist es ein geiler Übergang, aber zweitens hat man dann wenigstens einen Film, den uneingeschränkt alle gut finden, die da reingehen werden. Und dann hat mir die Kinobetreiberin erzählt, dass auf den ersten Film eine Kinosperre aktuell liegt. Ich weiß
krass.
Nicht warum. Aber der darf bis Mitte Juni nicht gezeigt werden in deutschen Kinos, angeblich. Also, oder wenn ich es auch richtig verstanden habe, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht wegen der Fernsehausstrahlung, vielleicht wegen exklusiv im Streaming oder was auch immer. Aber der darf gerade nicht im Kino laufen. Da musst du noch ein paar Wochen warten, aber nicht mehr lange.
Okay, na gut, dann gibt es vielleicht ja noch mal ein Screening danach, weil dann kann man ja wirklich quasi erst ins Kino gehen für das Prequel und dann sozusagen sich den anderen Film danach direkt noch
anschauen. Ich finde es auch blöd, dass es das so ist. Also ich meine, die Leute würden doch für ein Double Feature sogar richtig Geld hinlegen, unabhängig davon, was ich da machen will. Ich würde noch mal im Kino gucken.
Also ja, ich würde es auf jeden Fall tun.
Ich auch. Das ist definitiv, ja. Aber was wir jetzt im Kino schon gucken können, ist ja das Prequel zum Film. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien powered by Vodafone. Wir, das sind Marco Risch, den ihr auch von seinem Film- und Serienkanal Nerdkultur kennt. Hallo Marco.
Hallo.
Sorry, ich musste gerade irgendwie lachen.
Da muss ich die Nerdkultur-Stimme auspacken, wenn du mich
genau.
schon so
Genau, hallo, ich bin Nerdkultur.
Ultra smooth.
Nerdkultur. Ja. Tim, ich weiß nicht, vielleicht hast du auch eine Special-Stimme für diese Ansage, aber Tim ist unser Kollege vom Magazin Featured, wo er auch über Filme und Serien schreibt. Tim, gib uns deine beste Artikelstimme.
Hello.
Genau, ich glaube, so müsst ihr euch das vorstellen, wenn Tim Artikel schreibt. Also so müsst ihr das lesen mit dieser Stimme.
Sorry, das kam wie aus einem deutschen Pornofilm. So, was haben wir denn hier?
Warum liegt hier Stroh?
Hello! Alarm!
Ja, ich kann nichts für meine Stimme. Ist ein bisschen mehr Bass drin.
Ja, das kann ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr überbieten. Also ich bin Lisa Oppermann, ihr kennt mich wahrscheinlich als Gast aus diesem wundervollen Podcast oder auch vom YouTube-Kanal GigaTV Mac. Und jetzt habe ich leider, ich habe ja schon gesagt, ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr einholen, was ihr hier stimmtechnisch geleistet habt. Aber ja, wir haben uns hier als Gruppe digital versammelt, um über ein Prequel zu einem der, wie Marco schon sagte, besten Actionfilme aus dem letzten Jahrzehnt zu reden. Dem eben schon angesprochenen Mad Max Fury Road von George Miller und der, ja, ich nenne ihn immer Originalfilm, obwohl es ja eigentlich schon drei weitere Filme aus den 80ern gibt. Aber der Originalfilm von den neuen Filmen, Fury Road, ist ja 2015 rausgekommen. Und ja, der ist richtig gut angekommen. Der hat bei einem Budget von 150 Millionen über 380 Millionen Dollar eingenommen. Und sowohl bei der Kritik als auch beim Publikum ja, lief es halt richtig gut für den Film. Und 9 Jahre später ist jetzt das Prequel ich kann diesen Namen immer nicht aussprechen, Furiosa, Mad Max-Saga in den Kinos. Und genau, heute wollen wir drüber sprechen, ob das genauso gut ist wie Fury Road. Und das klären wir gleich. Jetzt gibt's aber erstmal eine wichtige Info für alle, die gern über den Kabelanschluss fernsehen. Da könnte sich nämlich bald schon etwas ändern, denn durch das aktuelle Telekommunikationsgesetz wird Kabelfernsehen künftig Sache von MieterInnen. Das bedeutet, werdet aktiv und holt euch euren eigenen TV-Anschluss von Vodafone. Ihr wisst nicht, ob und wann euer Vodafone-Kabelanschluss betroffen sein wird. Keine Sorge, das lässt sich schnell herausfinden. Macht einfach den TV-Anschluss-Check. Auch mit einem neuen Vertrag bleibt alles so wie immer und ihr könnt euer Fernsehprogramm wie gewohnt genießen. Lasst euch beraten und geht einfach in einen Vodafone-Shop, ruft die Vodafone-Hotline an oder besucht die Website vodafone.de/kabel-tv. Mehr Infos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. So, zurück aus der Werbepause. Weiter geht's mit Furiosa. Mad Max, habe ich ja schon gesagt, ist 2015 rausgekommen und jetzt ist es 2024. Dazwischen liegen also 9 Jahre, jetzt quasi zwischen dem originalen Film und dem Prequel. Das ist schon eine Weile, ist nicht ganz so lang. Ich glaube, es waren 30 Jahre ungefähr seit dem letzten Mad Max-Film und dem Fury Road-Film. Aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Und ich finde, da jetzt quasi Fury Road so gut war und ja, für viele Leute, oder ich glaube die meisten, eigentlich sogar die ersten drei Filme so ein bisschen in den Schatten gestellt hat, hat sich da so eine gewisse Erwartungshaltung von dem Prequel aufgebaut, also jedenfalls bei mir. Aber der Regisseur George Miller hat ja bestätigt, dass die Story von Furiosa schon bei der Produktion von Fury Road feststand, weil man einfach die Backstory haben wollte. Mhm. Also es gab quasi ein Skript, bevor sie mit dem Dreh schon angefangen haben für den ersten Film.
Ja. Und ja, ich genau. Weiß nicht, ob Skript das richtige Wort ist, weil es ist wirklich nur eine Produktionsnotiz quasi an Charlize Theron.
Aber
das ist deine Lebensgeschichte.
Eine
lange natürlich. Das ist die Lebensgeschichte. Ich finde, da merkt man aber auch schon mal an, oder? Also wenn man jetzt den Inhalt von Furiosa zusammenschreiben müsste, ich glaube, hier und da merkt man, dass das jetzt keine ausgefeilte Geschichte ist, sondern eine ausgefeilte Backstory.
Aber habt ihr dann nach Fury Road auch so gedacht, so ich brauche jetzt ein Prequel, ich muss mehr darüber wissen oder eher nicht so?
Bei welchem Prequel jemals hat man das denn gedacht?
Das ist eine gute Frage.
Also ich wüsste wirklich gar keins. Also welcher Film hätte das gebraucht? Und es gibt ja gute Prequels, ne? Also Prequel ist ein so negativ behafteter Wort aus verschiedenen Gründen und die nicht nur mit Star Wars zu tun haben.
Nicht nur.
Aber zum Beispiel ist The Good, The Bad and The Ugly streng genommen ein Prequel und ist einer der besten Filme aller Zeiten. Also
ja, aber ich finde grundsätzlich haben halt Prequels so das Problem, jetzt zum Beispiel im Fall von Fury Road, sind halt schon extrem große Fußstapfen. Dazu kommt dann halt noch bei einem Prequel, dass du gegen was ankommen musst, was relativ schwer so zu erreichen ist. Und das ist die Fantasie von den Zuschauern. Und also zumindest für mich hat halt so, allein wie die Figur halt von Furiosa in Fury Road war, allein so ihr Design und dass sie nur einen Arm hat und so weiter, da ist bei mir halt schon das Kopfkino losgegangen. Waren das Kannibalen, die ja den Arm abgefressen haben oder was ist da passiert? Und hab da schon so meine inneren Headcanon und so weiter gehabt und dann kommt halt ein Prequel und versucht es halt zu überschreiben, was schon längst in meinem Kopf geschehen ist. Also ich finde, es ist immer sehr, sehr schwer.
Ich fand das Spannende, als ich jetzt Furiosa geguckt habe, dass ich den ganzen Film da saß und quasi so sozusagen gar nicht drüber nachgedacht habe, dass diese Reihe ursprünglich gar nicht um sie konzipiert war. Und das finde ich eigentlich auch ganz bemerkenswert, dass sie dann von, ja, sozusagen damals überhaupt diese Protagonistin geworden ist und jetzt halt ihren eigenständigen Film bekommt. Ich glaube, da haben ja auch einige Leute so, ja, ich weiß gar nicht, war das bei euch in der Bubble so eine Debatte, dass Leute so gedacht haben, so, wieso kriegen wir jetzt zu ihren Filmen?
Ich muss ehrlich sagen, in meiner Bubble wurde gar nicht so krass viel über Furiosa gesprochen. Also ich fand auch, dass der eher plötzlich überraschend da war, weil also so eine krasse Diskussion oder Erwartungshaltung hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es so um mich herum bestanden hat. Obwohl ich mich, sobald ich es dann wusste, oh, es geht im nächsten Monat schon los, habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Aber ja, das liegt für mich vielleicht auch eher so einfach an der Freude, einfach in dieses Universum zurückzukehren. Jetzt weniger vielleicht so an dem Film an sich. Weiß nicht, wie es euch da ging.
Also die Bubble, die ich wahrnehme, ist natürlich die Social-Media-Bubble hauptsächlich. Und da habe ich das meiste wahrgenommen, erst als ich ein Furiosa-Video gemacht habe vor ein paar Monaten, ich glaube im Dezember oder so. Und da habe ich erst gemerkt, also jetzt, wo du auch diese Frage stellst, niemand stellte in Frage, dass man Furiosa-Prequel braucht. Also wenn dann dieses Grundthema, was du sagst, braucht man ein Prequel? Und eigentlich ist darauf die Antwort ja immer, wenn der Film ein Prequel bräuchte, hätte der Film ja schon was falsch gemacht. Der erste Film. Also der davor in dem Fall. Und insofern hätte es niemand gebraucht. Aber wenn, dann natürlich zu Furiosa, weil Mad Max ist, wie George Miller ja immer sagt, eine biblische Figur. Ist ja eher wie so eine Art Jesus, der von Auftrag zu Auftrag stolpert. Und dann,
Jesus.
Es gibt ja auch verschiedene Fan-Theorien, dass es jedes Mal ein anderer Mad Max ist und sowas. Gerade der von Fury Road soll eigentlich das Kind aus Teil 2 sein und so.
Oh,
eine
Fan-Theorie, krass, okay.
Das ist eine Fan-Theorie, die ganz gut belegt ist und die George Miller schon lange debunked hat. Deswegen denk nicht dran. Aber es ist eine mystische Figur mit eigenen Abenteuern, die auch jedes Mal ein bisschen anders interpretiert ist. Ich müsste euch nur die ersten drei Filme anschauen. Im Prinzip schaust du dreimal ein anderes auch schon Genre eigentlich an. Und deswegen, der braucht ja kein Prequel. Also Mad Max braucht kein Prequel. Der ist so eine unveränderliche, trotzdem sehr andere Konstante in diesem Wasteland. Und das Wasteland zusammen mit ihm erzählt uns jedes Mal eine komplett andere Geschichte. Das ist so die Idee, die so irgendwie im Raum schwebt. Obwohl Fury Road schon viel von Mad Max 2 hat, ne? Und Furiosa selber ist mit Abstand die interessanteste Figur. Und man könnte auch argumentieren, dass sie die eigentliche Protagonistin des Films ist. Weil er fast eine Mentorrolle einnimmt, wenn man die Einführung des Charakters rausrechnet. Aber seine Einführung des Charakters erfolgt ja parallel zu diesen Radio-Signals, die man im Hintergrund hört, die Funksprüche, die quasi die Prämisse des Films so vorwegnehmen, ohne dass man das jetzt noch groß erklären muss. Man weiß jetzt, okay, das ist Postapokalypse, es geht allen schlecht und so weiter und das ist Max. So, und mehr brauchst du nicht. So, und dann hast du noch kurz, dass er gefangen genommen wird. Das ist ja auch so in einem Aufwasch gemacht. Er versucht abzuhauen und ab dann ist eindeutig Furiosa in Wirklichkeit die Hauptfigur dieses Films. Und das fand ich auch schon so geil, dass mit dieser doppeldeutigen Fury Road ja das schon impliziert wurde, dass es eigentlich um sie geht. Und Furiosa ist dann halt das Prequel, nachdem keiner gefragt hat, das man aber durchaus erzählen kann.
Definitiv. Also ich meine, wenn man jetzt auch in den Jahren seit Fury Road mal in so irgendwelche Listen reingeschaut hat, die besten Actionhelden aller Zeiten, da wird halt Furiosa auch neben Ripley von Alien genannt. Also und absolut zu Recht.
Ja.
Ich meine, wie du gerade schon sagst, ich meine, Furiosa ist ja in Fury Road diejenige, die eine Agenda eigentlich hat. Sie ist ja eigentlich die Heldin, während Max ja mehr oder minder zufällig und aus Überlebensdrang da in diese Situation reingerät. Er ist ja nur Mitfahrer.
Ich muss kurz aus meinem anderen Podcast jetzt schon vorwegnehmen, was Yves garantiert sagen wird. Das ist halt der Uwe und der ist auch dabei. Das ist halt die eigentliche Aufgabe von Max. Er macht ja auch nicht eine große Wandlung durch. Er macht das, was Max immer macht, eigenbrötlerisch, aber am Ende hilft er, weil er halt doch noch ein guter Mensch ist. Aber mehr ist es ja nicht. Es ist keine richtige Charakterentwicklung. Er macht das, was er immer macht. Er muss nur zu diesem Punkt gebracht werden. Und Furiosa ist die Figur, die eine echte Entwicklung durchmacht, am Ende auch den tiefsten Fall hat. Jeder erinnert sich an die Szene, als sie zu der Musik von Tom Hülkenberg da nach vorne strauchelt, den Arm abnimmt, auf die Knie geht und nur noch schreit. So, das ist der ikonische Shot des gesamten Films und da ist Max nicht mal mit im Bild.
Absolut. Nee, interessant ist darin aber auch, was du jetzt gerade gemeint hast mit der Max als biblische Figur eigentlich. Nämlich, das wird ja in Furiosa jetzt auch aufgegriffen. Also sollten wir uns vielleicht mal vormerken. weil auch sie wird ja mit einer biblischen Figur mehr oder minder gleichgesetzt.
Ja, genau, wir können ja gleich nochmal über die Charaktere reden, aber vielleicht erstmal zum Einstieg überhaupt für die Struktur des Films. Tim und ich kamen so aus dem Kino raus und weiß nicht, ist es immer nach diesen Pressevorführungen, wenn man weiß, dass man einen Podcast macht, finde ich immer, will man eigentlich drüber reden, aber man will auch nicht zu viel drüber reden, weil man will ja nicht den Podcast schon oder die Gedanken schon vorwegnehmen. Aber so ein bisschen haben wir halt schon geschnackt und uns ist gleich aufgefallen, dass halt Fury Road und Furiosa halt eindeutig zur gleichen Welt gehören, aber es deutliche Unterschiede in der Struktur der Filme gibt und ist dir das auch sofort aufgefallen, Marco?
Ja, gut, also man muss dafür nicht Filmwissenschaft studiert haben, weil der Film drückt dir seine Dreiaktstruktur sogar ins Gesicht, Fünfaktstruktur.
Ja, mit diesen komischen Überschriften.
Ja, es gibt fünf Kapitel, eindeutig auch strukturiert nach der Fünfaktstruktur der Dramaturgie aus Theater, aus erzählten Geschichten, aber eben auch im Film. Also es gibt eigentlich die berühmte Dreiaktstruktur, es gibt aber auch eine Abwandlung davon, das ist schon die Fünfaktstruktur, aber im Wesentlichen stimmt alles überein, ne? Also der Klimax, die Einführung und so weiter, die neue Welt betreten, das ist da alles drin. Und die heißen auch noch so die Überschriften so ähnlich wie Tales of the Wasteland oder so heißt, glaube ich, die zweite, also wo du schon weißt, okay, du bist jetzt im Wasteland. Das davor war ja die Vorbereitung. Du hast dieses, wirklich in der Dramaturgie hast du die Tür aufgemacht zur neuen Welt, die bis dahin eine unbekannte Welt war für die Hauptfigur. Dass das ein ganz anders strukturierter Film ist, ein sehr epischer Film. Das ist ja auch das, worauf das eine Wort, auf das der Trailer sehr viel Wert gelegt hat, epic. It's going to be epic.
Die Mad Max Saga ist, finde ich, trifft es auch total gut, weil es ja wirklich so, es hat ja wirklich sowas Epochales irgendwie und sowas. Es entspannt ja auch viele Jahre. Ich weiß nicht, ob das schon ein Spoiler ist.
Nee, das haben die, also das Witzige ist, ey, ja, Leute, ihr habt ja den Trailer gesehen. Also genau. Wenn nicht, dann habt ihr ganz andere Probleme. Wenn ihr denkt, das spoilert euch. Aber man sieht auch im Trailer, das wirkt wie eine Zusammenfassung vom gesamten Film schon.
Ja, und das habe ich auch gedacht.
Auch eben. Ziemlich, fand das ganz. Eigentlich stört mich sowas bei Trailern, aber ich auch da wieder. Die Leute haben sich, glaube ich, mehr an den Blue- und Greenscreens gestört. Kaum jemand hat sich daran gestört, dass es einer dieser bösen Trailer ist, die ganze Story vorwegnehmen. Eigentlich. Aber ich glaube, das liegt daran, weil es ein Prequel ist. Und ich glaube, es liegt daran, weil der Trailer sehr gut darin ist, dich vorzubereiten auf das, was dich erwartet. Du hast hier den Antagonisten, du hast die Protagonistin, von der du sowieso weißt, weil sie im fucking Titel steht. Du weißt, dass es auch mit ihrer Kindheit schon anfängt. Du weißt, was auch in der Zusammenfassung dieses Films steht, dass die Handlung anscheinend über 15 Jahre erzählt wird und wohl relativ nahtlos, also nicht nahtlos, aber die Furiosa, die du am Ende kriegst, ist so ungefähr schon die Furiosa, die du dann in Mad Max hast. Mit dem Arm weniger, mit den geschorenen Haaren. Und Anya Taylor-Joy ist ja dann, wenn sie die Schweißerbrille aufhat, fast nicht mehr von Charlize Theron zu unterscheiden. Das ist das, was der Trailer, was die Poster, was alles zu dem Film, also selbst wenn ihr bis jetzt nichts gesehen habt, wenn ihr in der Kinokasse steht und das scheiß Poster anschaut, habt ihr schon den halben Film gesehen. Das ist halt, das darf keinen mehr spoilern. Und das finde ich ganz gut, dass sie so mit der Erwartungshaltung spielen, dass du jetzt nicht das Gefühl hast, ich gucke jetzt Episode 1 und das hat überhaupt nichts mit dem Star Wars zu tun, was ich viele Jahre vorher gesehen habe und viele Jahre später mit Episode 3 kommen wir erst da langsam so an. Nee, das hast du alles in diesen 2,5 Stunden Furiosa.
Ja, das transportiert so das Gefühl. Sorry, Tim?
Ich glaube, Erwartungshaltung ist halt auch ein guter Punkt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch so ein bisschen so ein kleiner Warnschuss ist, um den Leuten halt zu sagen, yo, hier kommt kein zweites Fury Road. Das ist halt ein eher narrativer Film. Also ich meine, gegen Furiosa ist ja Fury Road wirklich ein Konzeptfilm. Und das Konzept, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist Action und Bewegung. Und das ist halt Furiosa ganz sicher nicht. Das ist ein wie auch du schon wieder gesagt hast, ist ein fast schon herkömmlicher Film, so von Struktur, ist strikt narrativ. Das sind eben nicht die gleichen Spielereien, aber auch nicht so die Vision dahinter, die sich durch den ganzen Film zieht.
Man muss bei der Struktur auch dazu sagen, dadurch, klar, Fury Road ist eine große Verfolgungsjagd, aber wenn man es jetzt wirklich durchanalysieren würde, würde man auch die Fünf- oder die Dreieckstruktur darin wiederfinden. Sie verschwimmt nur. Und Fury Road ist ein Film, der sagt ja, wenn er gerade den Plotpoint überschritten hat, indem er dir die Karte einblendet.
Ich musste auch daran denken, an Poor Things, da waren auch mal so Kapiteltrenner irgendwie, die auch also weirde Überschriften hatten.
Ja,
irgendwie.
Ist auch sehr Tarantino-esk, aber wenn du jetzt zum Beispiel Pulp Fiction schaust, hat das ja auch, aber Pulp Fiction unterteilt damit diese Kurzgeschichten und jede dieser Geschichten hat nochmal an für sich eine Dreieckstruktur. Und hier ist es aber wirklich nicht so. Hier sind es die einzelnen Akte einer größeren Struktur. Also nicht mit Pulp Fiction zu vergleichen, sondern eher, wie du gesagt hast, mit Poor Things zu vergleichen, mit der Lebensgeschichte. Ein bisschen Konzept ist schon drin. Das ist auch etwas, das ist kein Spoiler, weil das wieder auf Social Media breit ging. George Miller hat betont, dass, wenn ich die Zahlen jetzt nicht durcheinander bringe, Anya Taylor-Joy nur 30 Zeilen Text hat.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Chris Hemsworth, obwohl er der Bösewicht ist und er ja sowohl mit der kleinen Furiosa als mit der erwachsenen Furiosa zu tun hat, auch nur 60 Zeilen. Also sie mussten beide relativ wenig Text auswendig lernen. Und das ist schon wieder sehr Fury Road, dass alle so wenig reden.
Was ich ja nicht ganz erstaunlich finde, nämlich jetzt, wo du es sagst, klar, stimmt irgendwie, aber mir kommt so vor, als hätte Chris Hemsworth den gesamten Film durch die Leute zugetextet, was geht, was aber vielleicht an einem Kontrast liegt, weil alle anderen sowieso so wenig reden.
Aber Chris Hemsworth war auch zwischendurch auch richtig lange mal nicht da, aber das merkt man auch nicht, finde ich. Ich glaube, er war mal so in der Mitte des Films oder so, hat man ihn eigentlich relativ lange nicht gesehen. Aber er hat so eine Präsenz, dass man irgendwie die ganze Zeit denkt, der hängt die ganze Zeit ab. Vielleicht sollten wir auch einfach gleich mal über die Charaktere reden, weil wir kommen da irgendwie immer wieder drauf zurück.
Lass mich eine Sache noch dazu sagen. Ich finde das so eine schöne Beobachtung, die du gerade hast, Tim. Es wirkt überhaupt nicht so. Und ich weiß noch, als ich im Vorgespräch mit Eve so ein bisschen darüber geredet habe, hat Eve einen Satz gedroppt, der mir wirklich im Gedächtnis bleibt. Die reden alle zu viel. Das ist ein Eindruck, der sich bei Leuten verfestigt, die zweieinhalb Stunden Film sehen, in dem kaum geredet wird. Und trotzdem hat man am Ende des Films gefühlt, die haben doch sehr viel mehr geredet. Die haben doch richtig viel geredet. Die haben eigentlich zu viel geredet. Eve war nicht der Einzige, der mir das gesagt hat. Und das hat Gründe, über die wir dann im Spoiler-Part reden müssen. Aber dieser Film vermittelt einen anderen Eindruck, als die tatsächliche Zeilenanzahl im Drehbuch vermuten lässt.
Ja, ich habe da auch noch so eine andere Theorie dazu, aber da können wir gerne nachher noch mal drüber reden.
Das kann man festhalten, das ist eine große Stärke von Furiosa oder generell von George Miller in all seinen Filmen, gerade in Fury Road und gerade hier, er ist sehr gut im Bildlichen erzählen. Er macht sehr oft, es gibt eine Stelle direkt am Anfang, da sieht man Patronenhülsen auf einem Hügel, da ist die Kamera scharf auf den Patronenhülsen, dann macht sie eine Schärfenverschiebung zu einem Motorrad, das gerade wegfährt. In diesen 2-Sekunden-Film erzählt er so viel, ohne dass jemand was aussprechen muss, ohne dass du jemanden zeigen musst, der sich jetzt entscheidet, wegzufahren und irgendwo hinzufahren, um irgendetwas zu machen. All das setzt sich in deinem Kopf innerhalb von 2 Sekunden zusammen. Das ist eine sehr geschickte Bildsprache, die er durchgehend in diesem Film verwendet. Und deswegen ist das, was erzählt wird, ja in Wirklichkeit sehr viel. Die Leute sagen es bloß nicht.
Ja, absolut. Ich meine, das hatte ja auch schon in Fury Road so drauf. Also ich muss da immer an diese eine Szene denken, als er so diese kurze Atempause ist in diesem Sumpf irgendwas. Und du siehst einfach nur so diesen einen Sekundenbruchteil, wie irgendwie so diese Dudes auf diesen Stelzen da rumlaufen.
Ja, genau.
Und ich habe schon das Gefühl, ich weiß so viel über diese Region, über die Menschen, die da leben, was das bedeutet, da zu leben. Und das ist nur ein winziges Ding. Das hat nichts mit dem Film zu tun. Aber du hast das Gefühl, da wird eine Welt aufgebaut, einfach nur mit so einem Environmental Storytelling so nebenher. Und das, also gibt wenig Leute, die es so gut können wie George Miller.
Ich finde, das wird aber auch immer noch durch den Schnitt unterstützt, weil vor allem in Fury Road jetzt bei den Actionsequenzen oder eigentlich auch in Furiosa ist ganz oft so, da werden so quasi ganz viele kleine Momente so zack, zack, zack so untereinander gepackt und dann kombiniert man die so im Kopf und weiß irgendwie gleich, was abgeht. Also das ist auf jeden Fall auch super unterstützend. Aber zur Bildsprache gehört ja auch die Action und ich weiß gar nicht, bevor der Film jetzt rauskam, war ja auch mega die Debatte, ob die Action jetzt auch quasi wieder so gut wird oder ob einfach alles durch CGI ersetzt wurde. ich finde, also sagt vielleicht erstmal, was sagt ihr zu den Actionsequenzen jetzt in Furiosa? Findet ihr die genauso gut wie in Fury Road? Habt ihr was anderes jetzt erwartet durch die Trailer? Wie war das so für euch?
Das ist ein großes Thema. Also, okay.
Ja.
Also George Miller, wir haben ja gesagt, George Miller kann Sachen, die sonst keiner kann. Und das sieht man auch bei Furiosa. Das ist gar keine Frage. Dass jede Actionsequenz wirklich ein eigenes Storytelling hat. Also würdest du wieder, wie bei einem Kurzfilm, da nochmal so, kannst du nochmal eine Dreistruktur reinlegen. Ne? Denk nur mal an diese eine Motorradsequenz und dem Truck. Das erzählt ja eine ganze Geschichte von Anfang bis Ende, bis das ausgeht.
Meinst du diese 15-minütige Actionsequenz, ja. Diese, wo sie da so hängt und
das
so?
Das ist die große Action, ja, genau. Ja,
witzigerweise genau. Denkst du zuerst oder nennst auch zuerst die Action-Szene, die auch mir am meisten in Erinnerung geblieben ist und die gleichzeitig auch die Action-Sequenz in dem Film ist, die im Prinzip am nächsten an Fury Road ist.
Richtig, das ist nämlich schon das eine Problem. Es ist sehr nah an Fury Road, an dem besten Moment. Jetzt hat der Film aber zwei große Unterschiede, die den Unterschied auch schon in den Trailern sichtbar für jeden ausmachen, die schon vorher so ein bisschen in der Kritik waren. Das eine ist, es sieht alles sehr fake aus. Es sieht sehr viel mehr fake aus als in Fury Road, was halt so bedenklich ist, weil Fury Road als Musterbeispiel ist für On-Location-Drehen. Echte Stunts, echte Explosionen, alles ist echt. Aber in Wirklichkeit ist ja nicht alles echt, sondern in Wirklichkeit ist alles sehr cleveres Digital Compositing. Du nimmst einzelne Stunts, setzt die am Computer aber zusammen und dadurch kannst du Stunts machen, die zu gefährlich wären, um sie gleichzeitig mit all den Autos drumherum zu machen. Aber es ist ein echter Stunt und er fühlt sich super echt an und sieht auch noch super echt aus, weil alles davon echt ist und nur sehr geschickt am Computer noch zusammengesetzt.
Digital Compositing. Ja, das ist gut, dass du es nochmal sagst, weil ganz viele Leute denken, glaube ich, wenn man sagt, es gibt halt vor allem praktische Effekte, dass sozusagen so kein CGI verwendet wird, aber das stimmt ja überhaupt nicht.
Jeder einzelne Frame in Fury Road wurde am Rechner angefasst. Und wenn es nur das sehr starke Color Grading ist, jeder einzelne Frame. Ich glaube, auch fast keine Landschaftsaufnahme wurde nicht digital nachgebessert in Fury Road.
So naja, solche Kontraste. Ja. Solche Kontraste kriegst du ja nicht in der Realität hin. Das gibt's einfach nicht.
Gerade eben. Und das ist Fury Road. Das ist ein großer Vorteil von Fury Road. Und gedreht haben sie es, glaube ich, in Namibia, in der Wüste. Es war aber ein sehr anstrengender Dreh. Es war ein sehr langer Dreh, auch over budget und so. Und Charlize Theron und Tom Hardy haben sich so gehasst, dass sie nicht mehr miteinander geredet haben. Was für den Film wahrscheinlich keinen Unterschied macht, weil sie da auch nicht miteinander reden. Aber ja, ich glaube, die wollten das halt nicht nochmal. Das merkt man schon, ne? Und erst recht nicht, der war ja damals schon 70 bei Fury Road und jetzt ist er fast 80. Also jetzt ist er 80, aber ich glaube, als sie es gedreht haben, war er fast 80. Und klar, wer sind wir, dass wir einem Mensch sagen, du musst dasselbe jetzt nochmal machen wie in Fury Road. Geh nochmal 2 Jahre in die Wüste und verausgabe dich, dass dein Leben 10 Jahre kürzer ist. Das geht halt schlecht. Was sie da gemacht haben, ist, sie haben viel in Australien gedreht. Jetzt sollte man meinen, aber Australien ist das, wo die ersten drei Mad Max-Filme entstanden sind. Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Ja, aber was es auch bedeutet hat, war nicht nur, dass sie in der Landschaft in Australien gedreht haben, sondern sie haben auch in den Studios in Australien gedreht, wo sie zum Beispiel, also ich glaube jetzt, ohne jetzt nachzugucken, ich glaube auch da, wo sie Thor gedreht haben zum Beispiel, also Thor, den vierten, Love and Thunder, den haben sie, glaube ich, auch in Australien gedreht, weil Chris Hemsworth da lebt und er nicht die lange Drehzeit auf sich nehmen wollte und deswegen haben sie dort in den Studios gedreht. Auf jeden Fall mit Green und Blue Screen, das sieht man, eventuell mit The Volume, das weiß ich aber nicht, aber ich weiß ja, dass es in Australien offensichtlich The Volume gibt, weil sie haben ja Love and Thunder dort gedreht, wäre möglich. In jedem Fall sieht man das. Man sieht das, was auch Craig Fraser, der Erfinder von The Volume, immer wieder sagt. Du kannst es nicht bei allen Lichtverhältnissen nehmen. Du hast sehr, 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 sehr viele Shots und viele Rosa, die sehr künstlich wirken. Und zwar künstlich, ja, als es der hohe Kontrast eigentlich eh schon macht. Du hast das Gefühl, die stehen halt gerade vor der Wand. Du siehst die Wand, vor der sie gerade stehen. Das ist das eine. Und bei den Actionsequenzen auch, siehst du das alles. Aber das andere ist, der Kameramann ist in Rente. Ich finde, das merkt man. Der ist ja schon für Fury Road aus der Rente zurückgekommen und hat versehentlich den am besten aussehendsten Actionfilm dieses Jahrhunderts geschossen.
Ups, und, aus Versehen.
Also würde man nicht erwarten. Der muss auch um die 70 gewesen sein. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt. Ne? Und man denkt so, ja, moderne digitale Kameras und so, was weiß der schon? Und dann macht er das und es sieht so fucking geil aus, weil er auch alte Objektive benutzt hat dafür und so. Aber es ist ein digitaler Film. Wunderschöner digitaler Film. Ich verstehe alle Regisseure wie Tarantino und Spielberg und so und J.J. Abrams, die nur Film drehen wollen. Aber die bestaussehendsten Filme dieses Jahrtausends bisher sind alle digital gedreht worden. Ob es ein Blade Runner ist, ob es ein Fury Road ist, ob es ein Dune ist, die wurden alle digital gedreht, aber immer mit so einem leicht analogen Look, also als würdest du das Beste aus beiden Welten miteinander kombinieren. Und das hat Fury Road erreicht. Das sieht so kontrastreich und schön aus. Schöner als jeder MCU-Film der letzten Jahrzehnte, muss man ja schon sagen. Und da, die wurden, ich glaube, nach 4, 5 Filmen alle digital nur noch gedreht. Und die sind sehr flach color-graded, ne?
Was daran aber ja auch noch so bewundernswert ist, ist ja, dass ja Fury Road fast komplette Laufzeit eigentlich am Tag stattfindet. Mhm. Du siehst halt auch alles. Also gerade, weil du jetzt auch zum Beispiel Blade Runner erwähnst, aber da findet auch 90% von der Handlung entweder bei Nacht oder in irgendwelchen dunklen Räumen statt, wo du halt solche Geschichten halt viel besser verdecken kannst. Aber dass Fury Road so gut aussieht und dass man so wenig sieht, das ist halt schon bewundernswert.
Aber selbst die Nacht bei Fury Road und Fury Road sind ja bei Tag gedreht. Das ist ja das Allergeilste. Wenn man sich mit Kameras auskennt, sieht man das auch. Das ist nicht so leicht zu verschleiern, aber das gibt dem Ganzen so ein Feel, dieser Blaustich. Okay, das ist halt das Wasteland, das ist Postapokalypse und die Luft ist so, das sieht halt so aus, die Nacht, mit dieser verschmutzten Luft und alles. Nee, es ist eigentlich, die haben es einfach nur bei Tag gedreht. Witzigerweise, es gibt sogar Stellen im Trailer, die bei Tag sind, die sind im Film bei Nacht.
Ach, wirklich?
Also zum Beispiel, wenn das, wenn Furiosa wegrennt, das macht sie im Trailer bei Tag und im Film macht sie es bei Nacht. Das ist halt dieses Day by Night oder so, wie man das nennt, diese Art von Dreh. Worauf ich jetzt hinaus will mit diesem langen Ausholen, der Kameramann, dessen Name mir jetzt leider entfallen ist, ist danach wieder in Rente gegangen. Er ist jetzt einmal für George Miller zurückgekommen, hat einmal Mic Drop gemacht und es reicht jetzt. Darf der Mann seinen Lebensabend in Ruhe verbringen. Und jetzt haben wir einen neuen Kameramann, den ich jetzt eigentlich eher noch schnell nachgucken müsste, wer es das jetzt nochmal war. Aber du merkst den Unterschied. Die Kontraste sind nicht mehr dieselben und das liegt nicht nur in Australien. Was er ganz schlecht macht, ist, und dafür wird Fury Road berühmt, das Center Framing. Ist euch das mal aufgefallen? Das Center Framing, das ist eine der genialsten Sachen bei Fury Road, was ihn wirklich revolutionär macht. Das ist ein Film, in dem sehr viel passiert und der sehr schnell geschnitten ist. Sehr schnell. Und George Miller und seine Frau, die ja Editor des Films ist, sind auf die geniale Idee gekommen, alles zu center-framen in Fury Road. Alles. Jeder einzelne Shot in Fury Road. Das Wichtige, was passiert, das, was sich bewegt, das, worauf wir achten sollen, ist immer genau in der Mitte des Bilds. Da gibt es nicht diese Zwei-Drittel-Ein-Drittel-Aufteilung, dass man eher rechts oder eher links steht, Over-Shoulder, sondern, also schon Over-Shoulder, aber die Person, die dann redet, ist dann genau in der Mitte des Bildes. Egal, wie schnell der Film geschnitten ist, egal, wie die Actionsequenz gerade ist, du als Zuschauer verlierst niemals die Orientierung in diesem Film. Du weißt immer, wo etwas ist, egal, wie schnell es geschnitten ist. Und nicht wie bei einem Taken, bei einem Liam Neeson-Film, weißt du gar nicht mehr, wo oben und unten ist und du siehst trotzdem den Stuntman, der es gerade gemacht hat. Sondern
ich habe mich gerade mal versucht, quasi zurückzuerinnern an den Film. Und ich glaube, wirklich von meinem inneren Auge sind wirklich diese zentrierten Bilder. Alles und ich finde das ganz spannend, weil ich auch gelesen habe, dass George Miller halt gefragt wurde, warum er das quasi, oder ist eigentlich ein bisschen eine doofe Frage, aber quasi, wie es kam, dass seine Frau das geschnitten hat. Und er meinte wohl, ja, wenn er das quasi von einem Mann hätte schneiden lassen, dann wäre es einfach wieder quasi ein x-beliebiger Actionfilm geworden.
Du hast eine Sache gerade daran weggelassen, an dem Zitat. Es ging nicht um den Mann, ging nicht ums Geschlecht, es ging um einen Editor, der Actionfilme schon geschnitten hat.
Ah, genau, so.
Das war der Punkt. Sie hat noch nie Actionfilme geschnitten. Genau. Sie ist ein sehr erfahrener Editor, aber sie hat nie Actionfilme geschnitten. Deswegen wollte sie es auch ursprünglich nicht. Und sein Argument war aber, genau deswegen will ich, dass du es machst, weil du hast ein anderes Auge für den Schnitt.
Sie kommt mit einem total frischen Blick ran.
Dadurch hat halt auch dieser Film so diesen Fokus irgendwie. Also, und es passt ja auch irgendwie so allgemein zu dem Konzept irgendwie, so alles ist zentral und du hast so diesen einen Lastwagen, der einfach, diesen Truck, der durch diese Fury Road durch die Wüste fährt und es, ist alles ein Konzept, das ist so geil.
Ja, und das
aber findet ihr jetzt
wirklich auf dem letzten Frame. Also so viel Center Frame gibt es in keinem Film in der Filmgeschichte. Ne? Also Stanley Kubrick kommt da vielleicht ran, weil er ja auch immer sehr zentrische Bilder macht. Aber selbst er macht nicht nur das. Also Fury Road ist wirklich ein Ausnahmefilm. Und jetzt ganz kurz die Überleitung zu Furiosa zu schaffen. Furiosa versucht das. Also ich sitze so da im Kino und denke teilweise, ja, das soll alles Center Framing sein, aber du bist slightly off. Also entweder ich habe total schräg im Kino gesessen oder der neue Kameramann hätte sich gefälligst in seinen Vorschau-Monitor ein Fadenkreuz reinmalen müssen. Der hat nicht immer die Mitte getroffen. Und der hat auch oft so von der Seite, natürlich kannst du auch von der Seite filmen, aber in Fury Road passiert viel mehr in die Kamera. Die Leute reden mehr in die Kamera, springen in die Kamera, rennen in die Kamera. Und hier ist es immer so von der Seite gefilmt und nicht ganz genau in der Mitte. Er hat es nicht geschafft, dieses Center Framing einzuhalten. Und das ist so etwas, das glaube ich auf einer subjektiven Ebene. Natürlich bemerkt das kein Mensch aktiv. Außer du achtest so drauf, wie wenn du das mit Center Framing weißt. Aber ich glaube, subjektiv macht das was mit jemandem. Du guckst das und du merkst, dass es irgendwie falsch ist. Als würde jemand den anderen Film nachmachen, aber es ist nicht dasselbe.
Ist halt die Frage, ob auch quasi sie den Film überhaupt nachmachen wollten, weil ich meine, es ist natürlich super schwierig, wenn du halt dieses Meisterwerk quasi hast von vor 9 Jahren. Also erstmal ist die Frage, ob du es sozusagen nachmachen kannst, also anscheinend ja nicht so gut, aber auch, ob du es überhaupt nachmachen willst, genauso, weil
Da der Look also im Wesentlichen derselbe ist und nicht den anderen drei Mad Max-Filmen entspricht, genau wie du schon gesagt hast, oder Tim, glaube ich, würde ich sagen, sie wollten den Look, definitiv. Sie wollten den Schnitt, die Frau hat es wieder geschnitten, und an für sich ist es ja center-framed, aber slightly off.
Ich stelle mir gerade vor, wie dieser Kameramann einfach so völlig verzweifelt da saß und so weiß, dass das von ihm abhängt.
Ja, keine Ahnung. Ich bin zu stolz, um Edding da jetzt ins Fadenkreuz reinzumachen. Ja, weil wenn genau. das jemand sieht, glauben die alle, ich hab's
so,
nicht mehr
es
drauf.
Es muss genauso sein, aber ich kann es nicht. Oh Mann.
Ich muss auch zugeben, dass es mir nicht aufgefallen ist.
Nee, mir auch nicht.
Also ich hatte vielleicht wie ihr so ein bisschen das Gefühl, dass Furiosa nicht auf die gleiche Weise einen ikonischen Shot nach dem anderen irgendwie so aneinandergereiht hat.
Richtig.
Aber ich könnte jetzt nicht wirklich einen Finger drauflegen. Ich habe es für mich eher so drunter verbucht, dass halt die Actionsequenzen, die es gibt, ist die beste, halt mit Abstand die, die am nächsten an Fury Road dran ist. Und die andere größere, würde ich mal sagen, ist ja dann die in der Bullet Farm.
Mhm.
Und ja, die hatte halt für mich etwas sehr viel Herkömmlicheres, weil das könnte nicht nur in der Welt von Fury Road stattfinden, sondern das könnte auch genauso gut in irgendeinem Kriegsgebiet stattfinden oder meinetwegen auch in einem Jack Reacher oder so. Also ich fand, das war so von der Ausgangssituation und was da passiert ist, klar ist es noch immer in der Mad-Max-Welt und es sind so die einen oder anderen richtig crazy Sachen dabei, aber auf der anderen auf die andere Weise, wirklich besonders fand ich es jetzt auch nicht. Also so, als hätte es sich mir eingebrannt.
Ja, genau. Also die Motive hätten es ja hergegeben. Aber du merkst, dass es nicht derselbe Kameramann ist. Also der erste hieß John Seal und hat auch Filme gemacht wie Der englische Patient. Und so hat einen Oscar gewonnen für, wahrscheinlich englischer Patient, warte, ich sag's dir gleich. Nee, zum Glück für Mad Max, völlig verdient. War aber schon mehrmals nominiert. Sowas wie, ich gehe hier gerade IMDb durch, ich habe das leider alles nicht im Kopf. Oh, Rain Man hat er zum Beispiel gemacht, auch tolle Kamera. Ah, okay. Der talentierte Mr. Ripley von 99 noch mit Matt Damon. Ja, und wie gesagt, Der englische Patient. Den neuen müsste ich jetzt noch mal schnell nachschauen. Ich habe nur in Erinnerung, dass seine Filmografie schon nicht so beeindruckend war. Und ich finde, unterbewusst, man muss nicht drauf achten, unterbewusst merkt es einfach jeder, der den Film schaut. Wenn du diese zwei Filme auch gerade back-to-back schaust, ich habe jetzt kein Community-Screening gemacht, aber wenn du sie back-to-back schauen würdest, bin ich mir sehr sicher, dass man sofort den Unterschied sieht. Dass beide Filme slightly unterschiedlich aussehen, aber sie sollen gleich aussehen.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dadurch fällt das vielleicht auch gar nicht so krass auf oder wird einem nicht so 100% bewusst, weil eben auch das Produktionsdesign und alles halt wieder so hoch fährt und da halt auch viel fürs Auge irgendwie bietet, dass man davon vielleicht auch abgelenkt ist.
Mhm. Der neue.
Ich meine, die Kostüme sind halt wieder geil.
Ja, natürlich.
Ich finde, die haben schon so ein paar geile Einfälle. Also, wenn dann bei dieser Verfolgung sagt eben auf dem mit dem Tanklaster oder mit dem Laster wieder. Und sie werden dann von dieser Motorradgang verfolgt und dann wird irgendwie so die 10. Variation von einem Fallschirm mit Motor oder so denen hinterhergeworfen und es wird immer absurder, was sie versuchen. Fand ich schon, das hat ja auch so einen gewissen Humor.
Ja, na sowieso. Also das ist ja immer grandios bei den Mad Max-Filmen, bei allen. Nee, das ist alles da. Das ist alles da. Und wie du sagst, also man erwischt sich auch auf der großen Leinwand wieder dabei, wie man die Details der Kostüme einfach nur auscheckt. Man merkt, jedes Detail in diesem Kostüm erzählt irgendwie eine Geschichte und es muss nicht erwähnt werden. Ob es nur ein Teddybär ist oder welchen Totenschädel man sich in den Schritt hält, so hängt.
Absolut. Also ich meine, das hat schon alles Sinn und ich glaube, die haben wahrscheinlich für jede einzelne Figur so eine kleine Background-Story zu diesem ganzen Zeug, das sie an sich rumhängen haben, geschrieben. Also es ist mir auch aufgefallen, dass dann später im Abspann, ich glaube, 90% von den Leuten sind so richtige Named Characters. Mhm. Also die halt wirklich auch so Namen haben, wo ich mir dann so überlege, ah, okay, was könnte denn da dahinter stecken noch?
Ich habe jetzt übrigens nochmal nachgeschlagen, nur der Vollständigkeit halber. Simon Dugan heißt der andere, also der neue Kameramann. Der hat der große Gatsby immerhin gemacht. Und iRobot und den letzten Mortal Kombat. Der sah ja auch besser aus als alles andere. Also das muss man ihm lassen. Also es ist jetzt kein unfähiger Kameramann, aber ich finde halt, man merkt, dass er bemüht ist, den Stil des anderen nachzuahmen.
Ja, ist halt immer schwer, etwas nachzumachen, was vielleicht von jemandem gemacht wurde, der besser ist. Also es klingt jetzt böse, wir kennen ihn ja nicht und so weiter und haben jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel aus seinem bisherigen Schaffen, aber ich meine, es ist ja dann offensichtlich so, dass halt so dieses gewisse etwas halt fehlt.
Wir können objektiv festhalten, dass Fury Road der besser aussehende Film ist, mit den ikonischeren Shots. Also da sind Shots dabei, da erinnert man sich den Rest seines Lebens daran. Und wenn es nur Fury Rosa ist, die da kniet auf dem Sand. Und mir fällt auf Anhieb kein einziger ein aus Furiosa und den habe ich auch letzte Woche erst gesehen.
Vielleicht, wo sie aus dem Nebel kommt, ohne zu spoilern, so relativ am Ende.
Ja, so, welche Szene ja, ja, ja.
Aber ist auch nicht so.
Das hat Villeneuve in Blade Runner und in Dune besser gemacht.
Ja, ja, und mir fallen halt auch sofort zig Gegenbeispiele aus Fury Road an, die irgendwie epischer waren. Allein wenn Max da vorne an den Wagen rangespannt ist mit der Bluttransfusion und du siehst ihn nur in dieser Maske und wie er so vorne und seine Augen so richtig panisch offen, einfach nur, er kann kein Wort sagen, was er wahrscheinlich sowieso nicht hätte, aber.
Und weil Center-Framed ist, weiß man sogar, wo alles angeordnet ist in diesem Bild. Das ist ja das Lustigste, du weißt immer ganz genau, wo es ist. Weil du siehst förmlich, wie Max wie das Auto nach vorne fährt und in die Kamera so reinfährt. So, ja. Das sind alles Sachen, das brennt sich in dir ein. Ich hatte den einmal im Kino gesehen, Jahre später nochmal auf Blu-ray. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich habe den Film gestern geschaut, weil sich jeder Shot einfach in dein Gedächtnis reinbrennt.
Ja, oder auch so simple Sachen wie Dudes, die sich dieses Chrome-Spray so reinpfeifen. Ja. Und da gibt's ja auch mehrere Szenen in Fury Road, wo das passiert. Und ich habe das Gefühl, ich kann mich an mega viele davon erinnern, weil es einfach irgendwie so krass aussieht, so im Moment so eine Wucht entwickelt, so diesen Wahnsinn rüberbringen. Und dann sehe ich Furiosa und da gibt's das ja auch mehrmals, aber es ist eher beiläufig. Ich habe nicht das Gefühl, dass dieser simple kleine Akt in der gleichen Weise quasi so rübergebracht wird.
Es wird ja auch immer voll gehypt dann quasi in Fury Road, da sind die auch immer gleich mit diesem Witness Me und so, dann ist das ja immer so mega die Aktion quasi, dass die das jetzt machen. Und ja, jetzt im neuen Film ist es wirklich eher so ein bisschen so, ach ja, das haben wir im ersten Film auch schon mal gemacht und das gibt's und deswegen, oder das gab's auch schon vorher und deswegen machen wir es jetzt auch nochmal. Aber ja, vielleicht aber
es gibt kein entsprechendes neues Äquivalent dazu halt, also nee.
Das Wobei, stimmt. Um jetzt mal was Positives zu sagen, ich finde, als neues Äquivalent ist der Antagonist Chris Hemsworth als Dementus ist wahnsinnig einprägsam. Also eher selber als Figur. Oder?
Ja, ich finde auch, also wirklich, also auch wirklich unglaublich gut gespielt. Ich finde, am Anfang hat er mich manchmal ein bisschen, also ist ja auch von Chris Hemsworth gespielt, haben wir ja schon gesagt, er hat mich manchmal so ein bisschen kurz an den albernen, also Thor aus Love and Thunder erinnert, aber dann irgendwie, irgendwann habe ich ihm das auch einfach echt abgekauft, dass halt dieser unberechenbare Schurke im Prinzip ist. Und das ist wirklich, also wie er Tim schon meinte, obwohl er eigentlich gar nicht so viel gesagt hat, hat er so eine unglaubliche Präsenz irgendwie mit seinen ganzen Facetten im Film. Und das war wirklich, also auch mehr als, wie heißt ein anderer Typ jetzt? Praetorian Jack?
Ja. Guter Punkt übrigens, dass du so, wie hieß er nochmal, nämlich das, darüber wollte ich mit euch eigentlich auch noch reden, was ihr von Praetorian Jack haltet, aber jetzt bleiben wir vielleicht erstmal noch bei Dementus.
Ich glaube, Praetorian Jack ist auch für einen Spoiler-Part, oder nicht?
Ja, wir müssen mal gucken, dann genau später, dass wir dann vielleicht da noch ein bisschen spoilern, aber wobei wir vielleicht erstmal eigentlich, wir haben ja über Furiosa reden, weil sie ist ja quasi eigentlich die zentrale Figur und wir haben ja gerade schon gesagt, der Film macht, versucht viel zu machen von dem, was der erste Film gemacht hat, was Fury Road gemacht hat und jetzt gibt's ja auch einen Unterschied quasi in Furiosa, es wird ja sie nicht mehr von Charlize Theron gespielt, sondern von Anya Taylor-Joy und ich persönlich habe mich am Anfang so ein bisschen gefragt, wie ich mich dran gewöhne, also auch als ich den Trailer gesehen habe, quasi, dass ich sozusagen dann ja auch wirklich connected, dass es dieselbe Figur ist. Aber ich muss sagen, ich bin großer Fan von Anya Taylor-Joy. Ich finde, in dem Film hat sie für mich auch echt bewiesen, dass sie auch Action kann. Und wir haben ja schon gesagt, sie hat ja nicht viel geredet. Sie hat nur 30 Zeilen quasi Text gehabt. Aber sie hat unglaublich viel über Blicke und Gestik einfach kommuniziert. Und ich finde, sie hat auch viel, oder ich hatte das Gefühl, sie hat auch so ein bisschen die Sprechweise von Charlize Therons Furiosa angenommen. Wie fandet ihr das? Hat sie es gut gemacht als quasi Nachfolgerin? Oder ja auch die kleine Furiosa fand ich auch echt gut. Lila, wie heißt sie denn? Lila Brown.
Ich finde, Anya Taylor-Joy hat diesen, hat sie so gut, also gerade wenn es um Blicke geht, also wenn du nur ihre Augen siehst, so gut Charlize Theron nachgemacht, dass ich den Übergang schon gar nicht mehr gemerkt habe zwischen dem. Ich habe wirklich ein bisschen gebraucht, bis ich gesehen habe, das ist wirklich nicht mehr das erste Kind, das ja auch schon gut beide impersonifiziert, sondern es ist Anya Taylor-Joy. Sind wir wirklich bei Anya Taylor-Joy angekommen, weil es braucht ein bisschen, ne? Also du brauchst das ganze Gesicht, um zu sehen, dass es nicht weder Charlize Theron natürlich noch das Kind noch ist, weil den Übergang haben sie wirklich gut gemacht.
Ich glaube, nach einer Stunde auch kam sie erst, ne? Oder so. Es war relativ lange, war es ja noch. Die Kinderdarsteller, ich glaube, nach so circa einer Stunde oder so.
Ja, so also im dritten Akt von 5. Ab dem dritten Akt von 5 ist sie's. Und genau wie du, alles was du gesagt hast, sie ist sehr gut darin, Charlize Theron nachzumachen. Die Sprechweise, die Mimik vor allem, Gestik auch, die Präsenz ist sehr, sehr, sehr stark von ihr. Also das ist, hätte man nicht besser nachmachen können, muss man sagen. Das Einzige, was ist, es ist etwas, was mir schon im Trailer so ein bisschen negativ aufgefallen ist, wenn sie sich den Kopf kahl rasiert, ich finde, man sieht einfach in den stilleren Momenten, sieht man, dass sie ihre echten langen Haare unter so einem Gummiskalb hat.
Ja, ich finde es auch, sieht ein bisschen unecht aus. Aber sie hat auch gesagt, also jedenfalls war es die offizielle Aussage, wahrscheinlich, vielleicht hat sie auch einfach keinen Bock, aber ich glaube, sie meinte in dem Interview, sie hätte eigentlich Bock gehabt, sich die Haare abzurasieren, aber es ging nicht wegen einem anderen Dreh-Commitment quasi. Aber vielleicht hat sie.
Vor allem wegen ihren Model-Verpflichtungen. An ihr hängen halt mittlerweile relativ viele Brands und ich meine, wer ihr bei Instagram oder so folgt, ich meine, die geht ja eigentlich nur von einem Model-Shoot zum nächsten und ist ja Brandbotschafterin mittlerweile für mehrere Marken, glaub. Sie durfte schlichtweg nicht aus diesen Verpflichtungen.
Das ist völlig normal. Viele Schauspieler dürfen an den Haaren, an der Gesichtsbehaarung oft gar nichts machen. Also ich finde nur, man sieht es. Das war auch gar kein Vorwurf an sie. Ich finde, man sieht es nur. Charlize Theron war halt 2 Jahre lang in der Wüste gefühlt. Natürlich hat die sich die Haare komplett rasiert und die geht ja bei sowas immer all in. Charlize Theron ist auch nur so, by the way, unabhängig von Furiosa, eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen ihrer Generation.
Ja, ich liebe sie auch.
Also Young Adult zum Beispiel, den ja Tarantino auch immer wieder empfiehlt, für den sie auch eine Oscar-Nominierung hatte. Ein Film, den kaum jemand gesehen hat, gefühlt. Unglaublich gut. Also Charlize Theron ist eh schon schwer, an sie ranzukommen. Anya Taylor-Joy, die ja die Newcomerin ihrer Generation ist, zeigt mal wieder, dass sie alles spielen kann. Also bisher konnte sie alles spielen. Also von dem Kind im Mittelalter und Hexenbla bis zur Restaurantverköstigerin kann die alles
Schachspielerin.
Also ich habe auch mit Lisa drüber geredet, dass sie auch das einzige Interessante an New Mutants war irgendwie.
Das habe ich verdrängt, aber ich habe auch New Mutants nie gesehen.
Der ganze Film ist scheiße, aber da ist aber Anya Taylor-Joy drin und sie macht Spaß einfach als irgendwie russische Mutantin.
Ach, ich habe einfach irgendwann aufgegeben mit diesem Film. Ich war so, er kommt jetzt eh nie mehr raus. Und dann war es irgendwie so lange, dass ich dann irgendwie auch so war, so krass gehypt war ich jetzt eh nicht. Und jetzt dauert es 300 Jahre, jetzt gebe ich es mir auch nicht. Und wenn du jetzt sagst, das war wirklich genauso scheiße, wie man sich vielleicht vorher denkt, dann muss ich vielleicht Anya Taylor-Joy in dem Film vielleicht verpassen. Ja. Oder ich gucke nur so ihre Szenen an mal.
Aber ihr habt halt auch vollkommen recht, so dass sie eben diesen Blick so genäht hat. Irgendwie so irgendwo zwischen 1000 Yards der und ungebündelter Wut irgendwie. Mhm. Das ist halt so schwer hinzukriegen. Vor allem, wenn du dann halt so ein Vorbild halt hast wie Charlize Theron. Und was mir dann irgendwie aufgefallen ist, dass sie auch irgendwie so eine Präsenz hat. Mhm. Also, weil ich dachte, als ich so auch vom Casting und so weiter gehört hatte und dann auch erste Bilder gesehen habe, dass es mich eventuell stören könnte, dass sie nicht die gleiche Physis hat. Mhm. Nämlich Charlize Theron in Fury Road hat ja Schultern. Mhm. Was geht? Mhm. Sie ist ja auch wirklich durchtrainiert, während Anya Taylor-Joy jetzt, also ich meine, sie hat mit Sicherheit auch viel Training gemacht, aber sie hat einfach eine sehr viel, sie ist ja so ein zartes Geschöpf irgendwie. Und trotzdem hat sie kauft man es ihr komplett ab, dass sie Furiosa ist.
Ja. Man kauft ihr auch ab, dass sie Auto fahren kann, obwohl sie gar keinen Führerschein hat.
Also das schaffen meinte sie auch, glaube an ihrem ersten Drehtag musste sie, glaube ich, gleich irgendein Auto rückwärts irgendwo. Also es gibt ja immer diese Hilfskonstrukte dann quasi bei Drehs, aber sie musste, glaube ich, schon am ersten Tag oder so im Auto so irgendwo rumfahren.
So 180-Turn musste sie machen und so.
Genau.
Nee, das kriegt sie alles hin. Also auf jeden Fall, an ihr liegt es nicht. Und diese Physis, ich meine, dazwischen liegen ja noch mal ein paar Jahre zwischen Furiosa und Fury Road. Ich finde, das passt schon vom Übergang her. Das ist gar nicht die Frage. Interessant finde ich vielleicht noch für einen Film, der so, das muss man ja auch dazu sagen, gehört zu den Prequels, die wirklich jeden Scheiß erklären wollen. Also wirklich alles. Jede Waffe, jedes Kleidungsstück, alles wird in diesem Film erklärt. Zu diesen Prequels gehört er. Und ausgerechnet in dem Film, anders jetzt als Spiel als ein Solo Star Wars Story, hätte ich gerne den Namen erklärt gehabt, weil Furiosa klingt ja nicht wie ein Name, den du einem Kind gibst. Und dieser Stare, von dem Tim gerade geredet hat, ist ja etwas, wenn Charlize Theron so geguckt hat und auch wenn Anya Taylor-Joy so guckt, habe ich mir immer gedacht, und das war jetzt mein Kopfkino, ja, natürlich gibt die sich selber dann den Namen Praetoriana Furiosa, weil zu wem würde das besser passen als zu diesem Fury-Stare von ihr und auch noch, sie ist auch die Fahrerin auf der Fury Road. Also natürlich heißt sie dann irgendwann Furiosa. Wie hat sie sich den Namen wohl verdient? Und das muss man vorwegnehmen, weil das ist eines der, ich glaube, das ist das erste Wort, das in dem Film fällt, Furiosa, weil das eine Kind nach ihr ruft. Die heißt einfach von Anfang an so. Das war für mich so ein bisschen ein Solo-Star-Wars-Story-Moment. Halt nur umgedreht. Da hätte ich gerne erklärt, ich hätte gerne gesehen, wie die sich als Figur diesen Namen, diesen Titel selber gibt, verdient und sich selber gibt. Aber stattdessen heißt die einfach von Anfang an so und ist doch komplett albern, dass ein Kind so heißt.
Ich musste vor allem schmunzeln, weil sie eben ja nicht aus irgendeinem wahnsinnigen Kannibalen stammen oder sonst aus dem bösen Wasteland, also da, wo halt der ganze Shit abgeht. Sie kommt da ja nicht her, sondern sie kommt ja wirklich aus der grünen Oase, dem einzigen Paradies, das überhaupt noch im Wasteland gibt. Ja, und die haben sich gedacht, ja, nennen wir sie Furiosa. Ja,
ich find's ganz cool, weil sie kommt ja quasi aus diesem Vulvalini-Stamm, oder ist das ein Stamm, also dieser Gruppe. Mhm. Und das sind ja alles super starke Frauen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie quasi ihr den Namen gegeben, also hätte man natürlich erzählen können, aber dass wir ihr den Namen gegeben haben, einfach quasi schon mal als, wir wissen, dass du Badass wirst, hier hast du diesen geilen Namen. Und man sieht ja auch schon gleich vom Anfang an, dass sie als Kind ja auch schon einfach total resourceful war.
Ja, das stimmt. Daran musste ich gerade auch denken, dass es für mich zumindest ganz schön war, dass es eben nicht in diese Klischeefalle gegangen ist, dass sie sich irgendwie der harten Welt stellen muss und daran wächst und noch stärker wird. Sie ist von Anfang an ziemlich badass, schon als Kind, und gibt relativ wenig Fix in dem Sinne. Und es ist nichts, dass sie an der Welt wachsen muss, sondern sie wird halt mit der Welt konfrontiert und überwindet die Herausforderungen. Aber es ist nicht, als müsste sie ihren grundsätzlichen Charakter ändern.
Aber ist nicht
das, ihr Charakter ist schon hart.
Ist nicht das eine der Schwächen dieses Films? Also weil, guck mal, in Fury Road war sie die Figur mit der Entwicklung. Sie war die Figur mit der Entwicklung, sie war die eigentliche Hauptfigur. Und hier hast du einen Film, da ist sie natürlich die Hauptfigur, aber sie ist schon so, wie sie ist. Sie hat zum Glück noch ein paar, also zum Glück, aber sehr dramaturgisch gesehen, zum Glück ein paar große Fallhöhen, über die sie überwinden muss, die sie noch mehr formen. Aber es sind im Wesentlichen zwei. Also das mit der Mutter, das, was man im Trailer sieht, die Mutter, und noch was anderes. Und das mit der Mutter ist stark und das andere wirkt redundant. Das fand ich gar nicht so schlimm im Verhältnis zu allem, was schon bis dahin im Film passiert ist. Sie wird in diesem Film zu ihrem eigenen Mad Max, zu der Figur, die einfach da ist und ein Abenteuer erlebt, aber die eigentlich schon geformt ist.
In gewissem Maße ist sie schon geformt, aber ich habe eher den Eindruck, dass sie halt noch badassiger wird.
Ja, sie wird einfach quasi ein bisschen street-smart sozusagen.
Ja, das schon, aber viel mehr als das ist es ja nicht. Und selbst als Kind war sie super street-smart. Was auch cool ist, ich meine, es sorgt ja für Momente, für so Aha-Momente immer wieder, weil man mag sie einfach als Figur, wie clever sie ist, welche Ideen sie hat, wie sie diesen dumpen Vollidioten wirklich um einiges voraus ist. Aber gleichzeitig sorgt das dafür, dass so ein Mittelteil des Films sich eine gewisse Langeweile einstellt, weil es redundant ist, weil sie als Figur schon geformt ist und sich nicht verändert. Es läuft halt auf ein Finale hinaus, aber wirklich verändert tut sich nichts, außer dass es ein Arm weniger ist.
Ich hatte halt eher den Eindruck, dass sie eigentlich schon als Kind und dann vor allem, sobald sie erwachsener wird, eher so eine Naturgewalt ist. Und im Prinzip geht es nicht darum, dass sie wachsen muss, sondern eher, dass sie ihr Ziel findet. Dass sich die Naturgewalt quasi das nächste Opfer suchen kann, auf das es losgelassen wird, bis es dann halt das Opfer ihrer Begierde in dem Sinne zu fassen kriegt.
Was ich auch spannend finde, ist, dass sie in Furiosa ja auch quasi eigentlich in weiten Teilen des Films super viel alleine unterwegs ist und sich alleine den Sachen stellt und quasi unabhängig einfach aktiv ist. Und in Fury Road hat sie ja quasi relativ schnell dann Mad Max als Sidekick sozusagen. Und das wird jetzt ja auch im neuen Film, vielleicht gehen wir hier so ein bisschen in den Spoiler-Part eigentlich.
Ja, eine Sache hätte ich noch gern gesagt. Nochmal zu dem Bild mit der Naturgewalt, weil jetzt ist mir aufgefallen, was ich damit vielleicht gemeint habe. Mir kommt es irgendwie den ganzen Film so vor, als wäre sie eine Naturgewalt, die eingesperrt ist von ihrem Umfeld, von sonst irgendwas, von den Umständen, und dass sie quasi nicht von der Leine gelassen wird. Sie kann nicht von der Leine, sie sucht nach einem Moment, wo sie von der Leine gelassen werden kann, wo sie das tun kann, zu dem werden kann, was für was sie das Potenzial hat. Aber sie kann es einfach nicht. Und im Prinzip ist eher das so, worum der Film geht, dass sie eben von der Leine gelassen werden kann.
Finde ich eine gute Allegorie. Aber ich finde auch, um jetzt quasi, ich wollte mal gerne über Praetorian Jack reden, weil das eigentlich auch ganz gut dazu passt und da würde ich jetzt sagen, sollen wir einfach mal ein bisschen spoilern hier an dieser Stelle. Also Spoilerwarnung, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, drückt auf Pause, rennt ins Kino, kommt wieder, drückt auf weiter, dann wird euch nichts vorweggenommen. Weil ich finde nämlich jetzt bei Praetorian Jack, das ist ja, ja, ich sag mal so ein gehypter Fury Road-Fahrer von quasi der Zitadelle. Und er wird ja so ein bisschen, oder Furiosa sneakt sich ja quasi auf diesen Laster, den er über die Straße fahren muss und der dann angegriffen wird. Und da beweist sie sich ja, da beweist sie ja quasi, wie viel in ihr steckt und wie gut sie sich verteidigen kann und wie schnell sie auch einfach spontan denken kann und sich quasi direkt an Gefahren und Situationen anpassen kann. Und dann landet sie am Ende ja vorne bei ihm im Auto und er ist so, ja, hey, du bist, also es ist ja eigentlich ein bisschen das Thema, dass sie ja eigentlich eine Frau ist und eigentlich hätte sie ja in dieses Harem gemusst, aber sie hat sich ja so ein bisschen drumrum geschlichen. Und dann sagt er zu ihr so, hey, ich kann dir voll viel beibringen und du kannst so mein, keine Ahnung, ja, Sidekick werden und ich zeig dir alles, was du wissen musst. Und dann zeigt er ja irgendwie gefühlt nichts. Also es wird, also wir sehen es jedenfalls nicht. Also offscreen schon. Es wird halt nur impliziert irgendwie und da war ich halt auch schon so gefühlt, aber alles war, also ja, er hilft dir wahrscheinlich dann offscreen so ein bisschen sozusagen in dieser Welt zu operieren, aber wie Tim ja schon meinte, so super viel von dem hat er eh schon in ihr gesteckt.
Das hat in ihr gesteckt, aber dann verstand ich auch nicht, warum da noch ein Mann reingeschrieben muss, der das in sie freisetzen muss, der ihr die Möglichkeit geben muss, die Chance geben muss, der, von dem sie lernt, dessen Look sie ja nachahmt. Sie durfte nicht mal selber auf den Look kommen und ihn entwickeln oder ihn woanders sehen und dann sich selbst zu eigen machen, sondern nee, er nimmt sie auf und dann zieht sie, dann schminkt sie sich quasi genau wie er, sie benimmt sich wie er, sie interpretiert den Truck so wie er den Truck interpretiert. Klar, es ist dann der klassische Mentor einer Geschichte. In dem Moment fand ich es aber ihr gegenüber so ein bisschen abschwächend, dass es diesen Mann braucht, der ihr die Welt nochmal erklärt. Und wir sehen das dann nicht mal, was er ihr groß erklärt.
Ja, genau.
Und, gefühlt rettet ja eigentlich eher sie ihm
ja, das
die ganze
schon.
Zeit den Arsch.
Ja, ja.
Aber ich finde, wenn sie quasi am Anfang, wo sie ihn bedroht hat und gesagt hat, gib mir den Truck, wenn sie das geschafft hätte, wäre sie mit dem Truck weitergefahren und hätte meiner Meinung nach sich, vielleicht hat es ein bisschen länger gedauert mit einigen Sachen, aber sie hätte sich super schnell, glaube ich, eingefunden und irgendwie das machen können. Das einzige Problem wäre nur, dass halt die Leute gefragt hätten, was mit ihm passiert ist.
Ja,
das wäre eventuell.
Was du halt hast mit diesem Praetorian Jack, das ist doch, jetzt mal ganz ehrlich, auch guckt euch seine Rüstung an, seine Haare an, guckt ihn euch an, es ist doch einfach Mad Max auf Fisch bestellt. Das ist ja dieselbe Figur, aber aus den 80ern, das ist Mel Gibsons Mad Max aus Fury Road, das ist, glaube ich, fast das gleiche Kostüm, das ist fast die gleiche Jacke. Und das fand ich dann nochmal auf einer anderen Ebene so komisch, weil so bildsprachlich wird ja impliziert, sie hatte mal was mit einem Mad Max. So, und so eine Mentor-Liebesbeziehung. Und dass der gestorben ist, hat sie nochmal geformt, aber dass sie trauert ja nicht mal über den. Also das ist auch ganz merkwürdig erzählt. Ich sag ja, dieser zweite Twist, also dieser zweite Schicksalsschlag, der sie ereilt, ich fand, der hat sich gar nicht so hart angefühlt, wie er gemeint war. Ich meine, sie hat ihren Arm verloren. Sie guckt so, wie er zu Tode gezogen wird. Das ist ja ganz schlimmer Tod. Aber da gibt es ja keine einzige Kameraeinstellung, die ihn noch mal zeigt oder so. Du siehst fast nur noch seine Silhouette, wie sie anfängt zu laufen, anfängt zu rutschen. Und danach siehst du nichts mehr von ihm. Und er wird auch nie wieder erwähnt. Und klar, es ist ein wichtiger Baustein ihrer Rache. Aber das fühlt sich an wie eine Behauptung. Wisst ihr, was ich meine? Da hat mir echt emotionale Fallhöhe gefehlt.
Ich meine, irgendwie kam es mir so vor, er wird da hinten an das Motorrad halt rangebunden und fährt dann gleichzeitig irgendwie so aus dem Film und aus ihrem Leben raus.
Ja,
Das größte Problem ist halt auch, dass er ist halt unfassbar bland. Also so unfassbar blass. Ich fand nichts an ihm sonderlich interessant. Und er sagt ja auch mal selber, also, um nochmal darauf zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, Marco oder Lisa, Furiosa braucht keinen Mentor oder braucht auch keinen Knight in Shining Armor. Ich hatte irgendwie so dieses Knight in Shining Armor, hatte ich halt wirklich so ein bisschen Gefühl, dass es irgendwie sein sollte, weil er es ja mehr oder minder implizit auch so sagt, ich komme irgendwie, meine Eltern waren beide Krieger und wir haben uns immer ein edles Ziel gesetzt und so. Und ich denke so, what the fuck, du kommst so aus der Mad Max-Welt? Ich weiß nicht, ich fand den fast schon nicht in den Film halt reingepasst, dass er irgendwie so einfach nur aus guten Motiven ihr hilft und so weiter und mehr oder minder von the get-go, also vom Anfang an irgendwie so sagt, ja, ich existiere ab jetzt nur noch, um dir zu helfen und ich helfe dir dann auch, dass du entkommen kannst und ich helfe dir, die Vorräte zu besorgen und so weiter. Und ich denke, keine Ahnung, er hatte keine eigene Agenda, er war er hatte gar keinen anderen Zweck, als zu sterben und für sie so da zu sein.
Was aber, war vorher seine Mission so, ne? Also für was hat er vorher gelebt? Für nichts.
Ja. Und im Prinzip widerspricht es ja auch ein bisschen so dieser inneren Logik von dieser Welt, wo man so das Gefühl hat, wenn du dich nicht stark genug ans Leben klammerst und dafür kämpfst und gewisse Ziele hast, dann gehst du da unter. Und er scheint aber, anscheinend ist er so der meist angesehene Prätorianer überhaupt, der schon alles überlebt hat. Aber letztendlich stellt sich raus, dass er im Prinzip für nichts steht und auch keine eigenen Ziele und gar nichts hat. Also konnte mit der Figur nichts anfangen und ich finde, der Film verharrt zu lange auf ihm und ihre Beziehung, ohne irgendwas Interessantes drüber sagen zu können.
Um eine bessere Geschichte zu schreiben, der Truck hätte einen Prätorianer haben können, von dem sie auch vielleicht, also den sie beobachtet hat, von dem sie weiß, wie ein Prätorianer sich verhält. Und der wäre bei diesem Angriff gestorben und sie hätte den Truck aber, ohne dass es ihr jemand sagen muss, bis zu seinem Ziel gebracht und die Mission erfüllt. Und Immortan Joe macht sie dafür zum nächsten Prätorianer. Dann hast du die Figur komplett rausgeschrieben. Die Frage ist nur, wie verliert sie den Arm und wie hat das, was macht das emotional mit ihr? Es ist ja eigentlich scheißegal, dass sie den Arm verloren hat in dem Film. Das spielt überhaupt keine Rolle. Man würde meinen, bei jedem anderen Menschen, bei jeder anderen Figur macht das einen riesen Unterschied, vor allem in dieser Postapokalypse, wo du ja wirklich ums Überleben kämpfst und dann deinen fucking zweiten Arm brauchst. Sie verschwendet gar keinen Gedanken an diesen Arm. Es geht um ihn, aber selbst für die Trauer um ihn gönnen sie in dem Film ja, in einem 2,5-Stunden-Film, gefühlt keine einzige Minute, in der sie einfach nur trauert. Also es fühlt sich da in so einem langgezogenen Film extrem sprunghaft an, was diesen zweiten Plotpoint angeht, wie sie damit umgehen. Und dann diesen, es wird ja auch dann sprunghaft, weil dann spricht ja dieser 40-Tage-Krieg aus oder so. Und das wird ja auch erst nur so eine Montage erzählt. So. Dann haben die 40 Tage
miteinander gekämpft und dann war's. Da hatte ich auch zu Lisa gemeint, dass es irgendwie einem dann zwischendurch eher so vorkommt, so wie so eine Kriegschronik, wo dann irgendwie so von den Schauplätzen, du hast diese Off-Stimme, die erklärt, wie irgendwie der Kriegsverlauf ist und dann so im Hintergrund wie so einem Film über die napoleonischen Kriege irgendwie, hast du dann so reingeschnitten, so ein bisschen so Szenen aus den Kämpfen und ich dachte, what the fuck? Das ist irgendwie sehr interessante Wahl. Prinzipiell finde ich das sogar ganz interessant.
Ich finde schon, man kann das machen, aber alles an dem Film fühlt sich in diesen Sekunden sehr sprunghaft an. Also ihre Entwicklung, der Krieg und dann bist du schon im Finale, weil sie wollen halt ins nächste Kapitel und das nächste Kapitel ist das wortreiche Kapitel. Das ist das Dialogkapitel und danach geht man aus dem Film raus und hat das Gefühl, die haben sehr viel geredet.
Ich finde auch, dass man hätte quasi von der Mitte des Films so ein bisschen was, also erstmal mit Praetorian Jack und dann vielleicht so ein bisschen was von diesem Aufbau zwischen Immortan Joe und Dementis, da hatte ich mich auch zwischendurch Momente, wo ich war so, jetzt muss es mal kurz wieder anziehen alles, sonst verliert der Film mich so ein bisschen. Wenn man da so ein bisschen was rausgenommen hätte, hätte ich es, glaube ich, ganz cool gefunden. Aber ich fand jetzt diese Montage, fand ich eine interessante Entscheidung und ich finde es auch sinnvoll, weil es ging ja quasi nicht um den Krieg, sondern es ging ja um Furiosa und den quasi Krieg in ihr drin und dann eben um das, was dann am Ende auch passiert ist, also quasi ihre
Rache. Ja, aber das ist mein Punkt, ist ja, den Krieg in ihr drin habe ich nicht gespürt. Ich habe keinen Krieg in ihr drin gespürt. Okay. Dass der Krieg in der Montage abgehandelt wird, I don't care. Aber dass alles da sehr sprunghaft passiert und die Beste ist ja schon längst rausgelassen, wie Tim so schön gesagt hat. Die Naturgewalt ist eigentlich, will schon über ihn hereinbrechen und alles, was dieser Naturgewalt bis dahin passiert ist, ist ja auch egal, weil es endet gerade eine Montage, wo sie sich den Arm baut, passt schon. Sie baut den Arm, während die anderen gerade auf die Citadel zufahren, also gefühlt auch noch in der Rekordzeit. Ja, ich könnte in der Zeit nicht mal ein Regal aufhängen und sie baut sich den ganzen Arm und der funktioniert auch schon und alles ist perfekt. Also, ihr hakt es gerade ab, als wäre das nichts.
Nee, ich fand das mit dem Arm halt allgemein auch ein bisschen so sang- und klanglos. Mhm. Und da kommen wir wieder darauf zurück, in meiner Fantasie war das irgendwie, hatte ich irgendwie eine geilere Hintergrundstory. Mhm. Und selbst dieser Moment, ich meine, man muss sich das mal vorstellen, sie ist da an diesen Truck hinten rangekettet und er ist auf alle Formen gebrochen, die er gebrochen sein kann. Und sie reißt so dieses blutige Stück Fleisch, das komplett vernichtet ist, und sie reißt das eigenhändig ab. Also sie schneidet es ja nicht durch, sie reißt es da ab, aber du siehst es nicht, sondern es hängt dann halt da so rum. Das hätte so ein, ich meine, ja, FSK 18 und so weiter, aber hätte man das gezeigt, hätte das irgendwie auch sehr viel über sie aussagen können, wie weit sie eben bereit ist zu gehen, um zu überleben, aber so
Ich finde, ich habe da eigentlich eine andere Meinung zu der ganzen Arm-Geschichte, weil ich finde es eigentlich gerade cool, dass sie sozusagen das nur so am Rand abhandeln, weil man A quasi merkt, dass sie sozusagen sich wirklich von gar nichts einschränken lässt, nicht mal von so einem Arm, der irgendwie da rumhängt. Und zweitens fand ich bei der Arm, also als ich sozusagen nur gesehen habe, wie der Arm da hing, habe ich mir gleich sofort diverse Arten und Weisen und Schmerzen vorgestellt, wie sie das geschafft haben kann, sich diesen Arm da abzureißen. Und das war für mich eigentlich, war meine Fantasie wahrscheinlich sogar vielleicht ein bisschen krasser, als wenn ich einfach gesehen hätte, wie sie da ranzieht und das wehtut und das irgendwie, dass das ein Step war, sich den Arm abzureißen und dass es schmerzhaft und komplett abgefuckt ist, das weiß man ja.
Also mein erster Gedanke war, wie konnte das keiner sehen? Also das war ja, das war ja albern, da habe ich kurz gelacht, weil das ist ja, weißt du, wenn das jetzt irgendwie in Gefangenschaft passiert wäre, ganz normal hätte ich es verstanden, aber nicht während 50 Leute um sie herumfahren, also so schnell sind die Mutterrad gar nicht gefahren und Dementus sitzt auch noch 3 Meter von ihr weg, also dann es entwertet ihn ja als Bösewicht, das macht ihn noch dümmer, als es sowieso schon ist. Und und selbst der Arm selber, ne, sie wurde ja an dem angebrochenen, angerissenen Arm so hochgezogen und du hast quasi schon in dem Hochziehen, was sehr, sehr wehgetan hat beim Zuschauen, hast du das Gefühl gehabt, sie reißt jetzt jeden Moment ab. Das heißt, selbst dieses Abreißen des Armes war für mich in meinem Kopf also ein Automatismus, der nicht zu verhindern war. Dieser Arm war schon verloren und sie hing auch noch dran. Die musste vielleicht gar nichts machen und hat da einfach gelegen, hat sich umgeschaut und alle, keiner guckt mich an. Ja, dann gehe ich einfach hier durch. Und dann ist sie abgehauen. So, also es hat tatsächlich für mich so vieles von der Fallhöhe, die das alles hat, hat es genommen, so wie es gemacht wurde.
Also für mich gäbe es halt eher so 2 Optionen, die du halt bei sowas haben kannst. Und das ist entweder, dass du das halt dann wirklich zeigst, meiner Meinung nach, und dass du da halt wirklich ein Spektakel draus machst und wirklich so zeigst die Schmerzen und wie sie sich da durchkämpfen muss. Oder du machst es komplett beiläufig. Und das hätte ich fast geiler gefunden, nämlich in der Szene, als sie dann eben das mit ihrem Arm passiert, also als er da bei der Verfolgungsjagd gegen den Reifen von dem nebenfahrenden Auto gedrückt wird und mehr oder minder zermanscht wird, wenn es ihr da den Arm einfach abgefetzt hätte oder sonst irgendwas. Aber so beiläufig in einem Sekundenbruchteil, du so, what the fuck, okay, der Arm ist weg.
Aber da habe ich auch gedacht, so nachdem das passiert ist, war ich so, hä, wie, der Arm hängt da noch dran? Ich dachte, da wäre das schon quasi gewesen.
Aber in dem Moment dachte ich, wow, das war cool, das hätte ich nicht gedacht. Einfach nicht so ein riesiges Drama, sondern das ist halt was so nebenher mal im Wasteland passiert, wenn du nicht aufpasst. So,
ja, kannst nichts machen, ne?
Ja, so, aber wie gesagt, ich wurde dann, so wie es gemacht wurde, war ich davon abgelenkt, dass das keiner dieser Trottel gemerkt hat.
Ich habe mich eher gefragt, warum das, also wie schnell das wohl ging, weil also ich habe gar nicht so, ich dachte, gut, die gucken da jetzt alle vorne, dann sieht das eben keiner, aber ich dachte, sie muss da schon sehr viel Zeit gehabt haben, wahrscheinlich.
Aber das haben sie ja so inszeniert, die Sonne geht da langsam unter und so, also sie haben inszeniert, dass da viel Zeit rumgeht, was er auch noch alberner gemacht hat. Wie lange wollt ihr denn noch im Kreis fahren? Also und warum fährt nicht nur einer im Kreis, der den ja wirklich hinter sich herzieht, den Praetorian Jack?
Weil das nicht so dramatisch ist, Marco.
Ich meine, ja, okay. Ich darf es nicht.
Was meint ihr, warum sie ständig zu Gastown fahren müssen und neues Benzin holen, wenn nicht immer 200 Leute mit Motorrädern im Kreis fahren?
Das ist wirklich aber spannend, weil das ist ja wirklich eine extreme Benzinverschwendung und das ist ja quasi das Blut, das durch die Wüste fließt und ich finde, das sagt nochmal sehr viel über den Charakter von Dementus aus, dass er quasi das in Kauf nimmt, um eben diese abgefuckte Version von Rache da zu praktizieren.
Ich finde das halt, ich finde das eine große Stärke, Chris Hemsworth als Dementus in diesem Film. Und das liegt unter anderem auch daran, auch mit diesen 60 Zeilen Text, er hat ja gar nicht so viel Screentime, aber er holt, du hast ja selber gesagt, in der Mitte fehlt er ja sogar eine halbe Stunde gefühlt. Es ist so, die erzählen sehr viel mit ihm, ohne dass er viel tun muss. Also man hat das Gefühl, dieser Charakter ist perfekt ausgearbeitet und man sieht seinen Aufstieg und man sieht seinen Fall, obwohl das eher behauptet wird. Du kriegst ja quasi eher aus dem Off mit, also nicht aus dem Off, aber du kriegst nur beiläufig mit, dass er Gastown nicht mehr unter Kontrolle hat und dass er sich dann in einen Krieg hineinziehen lässt, den er nicht gewinnen kann. Also dass er die ganze Zeit dumme Entscheidungen trifft. Ich fand ihn als Bösewicht unglaublich stark und Chris Hemsworth hat auch selber gesagt, dass er für diese Rolle eine andere Art von Vorbereitung hatte, als er es bisher kannte. Also George Miller hat ihm, wenn ich es jetzt richtig weiß, ein Buch über Marcus Aurelius, glaube ich, geschenkt. Und das sollte er lesen, quasi über den Aufstieg und Fall eines römischen Machthabers. Und das dann abgleichen quasi mit seinem Dementus. Und das ist ja generell alles sehr geprägt vom alten Rom. Also für all die Männer da draußen, die nochmal über Rom nachdenken wollten, der Film gibt euch
das ist euer römisches Reich.
Gibt euch nochmal was zu denken.
Ich meine, es war ja auch ganz interessant eigentlich, so ihn als Charakter. Der Typ, der im Prinzip immer in Bewegung sein muss, um an der Macht zu sein, ein großer Warlord zu sein. Aber sobald er längere Zeit Stillstand hatte, hat auch seine Führerschaft nach und nach nachgelassen, weil er halt nicht der Mensch für das Day-to-Day-Business ist. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Auch, dass er sich ja eigentlich seiner eigenen Dummheit in gewissem Maße immer bewusst war und deswegen einfach diesen Chroniken-Dude mit der tätowierten Haut immer bei sich hat, der ihm Wörter erklären kann, die er selber nicht checkt.
Ich finde das irgendwie auch, ich finde, es sickert auch immer wieder durch, dass er halt, dass ihm eigentlich so, obwohl er diesen ganzen Kram macht, ihm eigentlich so alles egal ist und er ist einfach so abgestumpft und er hat irgendwie so gefühlt einfach jegliche Menschlichkeit abgelegt, außer in diesen kleinen Momenten, wo es dann so durchkommt, wo man sich quasi dran erinnert, dass es ja auch ein Mensch ist, der ursprünglich mal quasi gelebt hat wie alle anderen und einfach von diesem Wasteland so gezeichnet wurde, also zum Beispiel mit der Puppe von seinem Kind oder ganz am Ende, wo er diese vielleicht ein bisschen zu doll aufgelegte Konversation mit Furiosa hatte. Also ich finde auch einfach diesen Wechsel zwischen diesem, weiß ich nicht, diesem Scherzen oder dieser Selbstironie und dann auf einmal zu diesem, ja, sadistischen Bösen. Das hat diesen Charakter für mich halt so super unberechenbar gemacht, weil es so beide Facetten immer so abwechselnd gezeigt wurden.
Umso stärker fand ich das Ende, weil das war ja der unberechenbare Teil, wie sie es jetzt beendet, wie episch es wird. Und es wirkt ja erst enttäuschend, weil die Todesart, die du siehst, ist, was, das war's jetzt? Und dann wird es halt durch den Voice-Over natürlich erklärt. Und umso stärker fand ich das Ende dann natürlich. Auch wenn man bedenkt, ich mag es ja, wenn da das Ende mit dem Anfang zu tun hat, was ist das Erste, was du in dem Film siehst, was sie macht und was ist das Letzte, was du siehst, was sie tut.
Das war dann wahrscheinlich Tim sagen mit dem Biblischen, oder? Mit Furiosa und Eva, die aus dem Paradies.
Nee, tatsächlich wollte ich mich eher auf die apokalyptischen Reiter beziehen. Nämlich halt, wie er aussieht, um Dementus zu töten, wird sie ja beschrieben als die dunkelste aller Engel, die fünfte Reiterin der Apokalypse. Mhm. Wenn dann quasi so die Reiterin endlich losgelassen werden kann und zu ihrem eigentlichen Zweck, den sie schon so seit ihrer Kindheit eigentlich hatte, eben Dementus zu töten, wenn sie endlich ausreiten kann, um es zu Ende zu bringen.
Das ist definitiv die größte Stärke an dem ganzen Film. Also diese Bildsprache, diese Ästhetik, die Welt mal wieder, ne, die Details in den Kostümen, was da alles drinsteckt und selbst wenn es nur der blöde Apfel ist, das sind Sachen, die mag ich daran. Und wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich sagen, in einem eine Stunde kürzeren Film, Das hätte auch in einen Film gepasst, der nur 100 Minuten geht, der dadurch knackiger ist, der dadurch nicht so retardierende Momente hat und ohne den Praetorian Jack mehr Furiosa quasi. Ich glaube, das wäre der bessere Film gewesen und von daher und in Namibia gedreht und nochmal den Kameramann aus der Rente geholt. Wenn wir das alles gehabt hätten, dann wäre das eines der besten Prequels aller Zeiten und so ist es ein gutes Prequel für mich, aber eine leichte Enttäuschung.
Ich meine, wir haben jetzt ja auch sehr, sehr viel eigentlich kritisiert. Letztendlich würde mich aber wirklich mal interessieren, was ich von dem Film halten würde, hätte ich Fury Road nicht gesehen. Weil ich glaube, ich würde den extrem stark finden. Aber dieses Erbe ist halt immer so eine Sache. Und da kommen halt beide Sachen ins Spiel. Erstens habe ich mir einige Sachen anders vorgestellt und ich würde mal sagen, da ist manchmal die Fantasie. Ich finde, Fury Road hat es damals sehr gut gemacht, Figuren so interessant aussehen und wirken zu lassen, dass es für dich in Ordnung war. Dass du so einfach auch diese Welt ist so konzipiert, dass du weißt, hey, das ist ein raues Pflaster. Ich muss nicht alles auserzählt haben. Ich glaube, so wie diese Figur aussieht, sagt schon alles über sie aus, was man wissen muss. Und ja, da konnte halt Furiosa, finde ich, nicht so ganz dagegen ankommen. Und zweitens, inszenatorisch kann es halt auch nicht. Erstens inszenatorisch, dass es in dem Sinne kein Konzept hat und einfach sehr viel herkömmlicher ist als Fury Road. Tut ihm einfach nicht gut. Also ich meine, da kann es einfach nicht standhalten.
Ja, ich glaube, der Vergleich ist auch einfach echt, also einfach echt fies, weil irgendwie Fury Road hat halt sowas richtig, also was Eigenes und Besonderes irgendwie geschaffen und natürlich ist es halt krass, dann jeder Film, der danach kommt, mit dem Film zu vergleichen. Ich finde aber irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte eine gute Zeit mit Furiosa und ich finde auch, also klar, jetzt die paar Sachen, die wir jetzt auch gerade angesprochen haben, ich finde auch, da hätte man was wegstreichen können und vielleicht auch sollen, aber ich weiß nicht, irgendwie hat sich trotzdem das Mad Max-Feeling einfach sofort wieder so in mein Herz getransportiert. Und es, ich habe mich einfach gefreut trotzdem über den
das
Film.
Das hat der Film, aber Fury Road ist halt so viel besser für mich. Also wirklich viel, viel besser. Das ist halt die Enttäuschung, die dann in mir ein bisschen drin ist.
Also du hättest quasi gedacht so, okay, wahrscheinlich wird es nicht so gut wie Fury Road, aber ansatzweise so gut und jetzt ist es für dich so mittel.
Ja, irgendwie schon. Also irgendwie schon. Und das ist ein bisschen traurig. Ich muss es immer noch so ein bisschen sacken lassen und ihn nochmal gucken. Ich merke das schon. Aber es spricht nicht für den Film, dass ich ihn nicht unbedingt morgen nochmal im Kino sehen will. Und ich habe tatsächlich auf ein Community-Screening dann endgültig verzichtet nach der Presseverführung. Ich wirklich gedacht habe, das ist kein Film, hinter dem ich zu 1000% stehe, wie jetzt bei allen anderen Sachen, die ich in so einem Community-Screening zeige. Und ich hatte es halt einfach zu oft, dass Leute wirklich aus halb Deutschland irgendwie angereist sind dafür, um sich das anzugucken, ne? Und was, was ich dazu zu sage und so. Und ich finde das Ding gegenüber unfair, selbst wenn ich der absoluten Überzeugung bin, von 80% aller Leute, die diesen Film reingehen werden, werden ihn gut finden. Das sind ganz wenige, die ihn nicht gut finden. Ich finde ihn ja auch gut. Aber er ist halt auf einem gewissen Grad trotzdem eine Enttäuschung. Natürlich gemessen an Fury Road, aber der Film würde ja nicht ohne Fury Road existieren. Er ist ja die ganze Zeit dabei, dich an Fury Road zu erinnern. Ah, daher hat sie die Waffe. Daher hat sie den Arm. Daher hat sie, darum malt sie sich immer die Stirn an. Er kennt ja wirklich alles. Und als eigenständigerer Film, so wie die anderen Mad Max-Filme, hätte er einen Ticken besser funktioniert.
Ich meine, Fury Road wurde ja auch, also kann ich mich nicht erinnern an die Kritiken damals, dass die jemals so gesagt oder versucht haben, jetzt so einen geraden Weg zu den alten Mad Max-Filmen irgendwie herzustellen, weil es einfach klar war, das ist ein eigenes Ding. Aber Furiosa ist eben ausgesprochen im Prequel und versucht auch diese Wurzel zu Fury Road nicht zu verstecken. Und deswegen finde ich es auch nicht unfair zu sagen, dass man es damit, muss man damit vergleichen. Ich meine,
geht nicht anders.
Will der Film ja selbst, also ja, genau.
Ich war trotzdem irgendwie total, also ich war wirklich, als ich es geschaut habe, irgendwann echt, also bis auf diese paar Momente zwischendurch, wo ich dachte so, danach hat es mich wieder so angezogen, dass ich einfach wirklich gefesselt war und ich habe auch so Tim gesagt, ich habe ganz vergessen zu trinken, war wahrscheinlich besser so, weil der Film ja so lang war, aber ich habe danach so, oh, ich habe ja Wasser, ich habe so komplett an nichts anderes irgendwie gedacht und ich finde, für mich hat irgendwie, ja, es ist ein ziemlicher Unterschied, aber für mich hat dieses, ich nenne es jetzt mal Saga-Format, irgendwie gut funktioniert. Und ich hatte eine gute Zeit, wenn auch nicht so eine gute Zeit wie mit Fury Road vielleicht, aber ich kann ja einfach den Film
machen. Dann lass mich dich kurz festnageln. Was für eine Wertung auf Letterboxd gibst du denn Fury Road und was für eine Wertung gibst du denn Fury Rosa?
Fury Road habe ich eine glatte 5 gegeben auf Letterboxd, wie letztes Mal auch schon. Und Furiosa, oh, ich glaube, ich wollte erst sogar 4,5 geben. Aber dann, ich glaube, vielleicht gebe ich eher 4.
Okay.
Glaube ich.
Du, Tim?
Ich habe gerade keinen Letterbox, wenn ich mich aber jetzt, und ich nagel mich eigentlich nicht gerne auf Punktezahlen fest, aber wenn ich mich jetzt hier festnageln müsste, würde ich wahrscheinlich bei so einer 3,5 landen. Ich finde, es ist schon noch immer über dem Durchschnitt und ich gebe mal noch so ein bisschen Credit, dass es eben nicht alleinstehend ist und dass ich es eben mit einem besseren Film vergleiche. Aber ich finde ihn auch immer sehr gut.
Fury Road würdest du, höre ich daraus, würdest du eine 5 geben?
Ja.
Und bei mir ist es so, Fury Road, ich gehöre immer zu denen, ich finde ihn super, aber ich finde ihn nicht perfekt. Ich weiß auch nicht, was es ist. Ich hab immer bei Fury Road schwank ich zwischen 4,5 und 5. Weil 5 hat er eigentlich objektiv verdient, aber mein Herz sagt 4,5, also gebe ich ihm immer auf Letterboxd 4,5 mit Herzchen. Und bei Fury Rosa schwanke ich immer noch extrem zwischen einer 3,5 mit Herz, weil ich diese Welt so liebe, weil ich die Figuren so liebe, und einer einfach glatten 4. Aber die Tendenz ist 3,5 mit Herz. Ich müsste ihn halt nochmal sehen, damit ich vielleicht.
Was ja auch nicht schlecht ist.
Also das ist alles nicht schlecht.
Das ist ja noch immer sehr stark. Ich meine, das ist noch immer.
Worüber jammern wir eigentlich? Weißt du, was das Verrückte ist? Nee, doch, eine Sache muss ich jetzt sagen an der Stelle. Weißt du, was das Verrückte ist? Wenn ich mir dieses Kinojahr so anschaue oder die letzten Monate, der beste Actionfilm, den ich in den letzten Wochen und Monaten gesehen habe, ist damit nicht Furiosa. Es ist tatsächlich The Fall Guy mit Ryan Gosling.
Oh, den muss ich immer noch gucken und ich will den so gerne gucken und ich habe es noch nicht ins Kino geschafft, ja, Marco. Ich
muss dazu sagen, nicht wegen der Action, aber wegen der Freude, die mir dieser Film einfach bereitet hat. Also es ist halt.
Ja, die Trailer sehen alle so lustig aus und ich
liebe Ryan Gosling. Der startet in 2 Wochen im VOD in den USA. Ich weiß nicht, wie lange er hier noch im Kino läuft. Es ist auch ein Jammer, dass dieser Film gefloppt ist. Ich hatte was völlig anderes vorhergesagt und mich damit total in die Nesseln gesetzt. Andererseits hatte ich auch nicht erwartet, dass der Film so viel gekostet hat. Also, dass er so, dass er 140 Millionen gekostet hat und dass sie dann ein Problem haben, das wieder einzuspielen, ist ja irgendwie logisch.
Naja,
ich hätte erwartet,
dass er auf dem Preispoint, wenn man zu viele Handeffekte hat, ne?
Ja, also es ist halt, aber es ist ein unglaublich spaßiger Film. Und ich meine, ich würde ganz ehrlich sagen, ihr müsst Furiosa im Kino sehen, wenn ihr ihn sehen wollt, dann im Kino und nirgendwo anders. Das macht den Film automatisch besser. Und
allein auch für das Sounddesign und so weiter, was ich auch wieder sagen muss, ist halt fantastisch.
Genau, ich bin taub aus dem Kinosaal wieder raus, ohne dass es übersteuert war. Das ist ja auch ein Kunststück. Und
ich liebe auch einfach den Soundtrack, diese eine Melodie, die halt die Filme
Filme auch so ein bisschen verbindet. Ich hatte vorher Tom Holkenberg, also Junkie XL, den Komponisten hatte ich interviewt für Rebel Moon, war das noch, im Dezember. Und da habe ich ihn auf Furiosa angesprochen. Er durfte natürlich noch nichts dazu sagen. Ja, da war gemeint, es war schon sehr wichtig, die Scores miteinander zu verbinden und dass es eine Entwicklung gibt von dem kleinen Kind Furiosa hin zu Furiosas Theme aus Fury Road. Und wenn man genau hinhört, hört man das auch. Das ist ein sehr orchestraler, cooler Soundtrack und die Mischung einfach, das Sounddesign ist fantastisch. Weil ich weiß nicht, ob da die Leute im Hintergrund gewechselt sind, aber man hört es nicht. Da ist der Film auch vielen anderen Actionfilmen so überlegen. Und The Fall Guy, die Stärke ist nicht die Action, aber es ist ein sehr guter, gute Laune-Film, der auch Action hat. Und deswegen, wenn ich in den letzten Wochen zurückschaue und ich zähle da das letzte Fantasy-Filmfest White Nights, was glaube ich, mit rein. Nee, Nights war es einfach nur. Fantasy-Filmfest Nights. Wenn ich die letzten mit dazu rechne, ist laut meinen Letterboxd-Wertungen The Fall Guy gerade der beste Film gewesen der letzten Wochen und Monate. Und das hat mich so meine eigene Verwunderung. Hätte ich vorher kein Geld drauf gesetzt.
Ja, ich fand The Fall Guy auch verdammt geil. Aber mir fällt es da ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Klar, beides sind irgendwie Actionfilme in gewisser Weise. Aber Fall Guy jetzt mit Furiosa zu vergleichen, das ist halt wirklich so ein Äpfel und Birnen.
Eigentlich macht das gar keinen Sinn, außer dass sie sehr absurde Stunts in Fall Guy zeigen, die vielleicht dann doch irgendwie wieder zu Furiosa passen. Ich habe keine Ahnung, aber es ist halt einfach so. Also wenn es um Bombast im Kino geht, dann klar, an Furiosa kommst du schwer ran, aber The Fall Guy hat überraschend viel Spaß gemacht.
Okay, definitiv. Also ich halte fest, eigentlich sind wir dann doch am Ende relativ positiv alle und empfehlen den Film weiter, aber Marco empfiehlt noch mehr einen komplett anderen Film, den wir uns auch
schauen. Schaut beides im Kino. Kinomagie. Genau. Und das ist der Vorteil von Fall Guy, es geht um Kinomagie.
Genau. Ist halt auch das ein sehr Metafilm, aber ja.
Ja, aber sonst würde ich sagen, wenn ihr sonst nichts mehr habt, dann war's das für diese Folge. Wie hat euch da draußen der Film gefallen? Schreibt uns das auch gerne in die Kommentare, beziehungsweise beantwortet das in unserer tollen Spotify-Umfrage. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an euch, Tim und Marco, und natürlich vielen Dank an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal und ich freue mich. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die ModeratorInnen sind Lisa Oppermann, Marco Risch und Tim Seifert. Regie Juan Jiménez, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut doch auf unserem YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unserer Website. Die Links dafür findet ihr in den Shownotes.